Grundsätzlich gilt, keine Scherze mit Namen. Aber in diesem Fall sagen wir mal, wir schlagen einen großen Bogen. Vom Laufsport zu Rico Bogen im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Wurdest du früher gehänselt mit deinem Namen?
Also ich sag mal, Wortspiele hat es mit meinem Namen wirklich noch gar nie gegeben. Also auch so Lokalredaktionen von kleinen Zeitungen, da war schon der Connect zum Wort Überflieger oder da gab es auch alles schon auf jeden Fall. Insofern, könnte ich mir vorstellen, dass wir Rico auf jeden Fall auch schon hin und wieder mal betroffen haben. Das ist nämlich unser Gast.
Ja, da würde ich jetzt den Bogen nicht überspannen.
freuen uns natürlich, denn ich habe zumindest am Wochenende mal wieder ein bisschen Triathlon verfolgt. Nicht ganz vor Ort, was Gründe hatte. Ich war am Wochenende krank, nachdem unsere Kleine letzte Woche krank war. Hatte ich am Wochenende ganz überraschend Fieber, Schüttelfrost und so weiter. Deswegen war ich dann zu Hause, habe mir die TV-Übertragung angeschaut, beziehungsweise den Stream. Und das hat unter anderem auch dazu geführt, dass wir uns gedacht haben, jetzt in der kurzen Zwischenphase zwischen einer Leichtathletik-DM und dem ganz großen Highlight in Paris im Sommer, wollen wir doch nochmal ein bisschen Fokus auf Triathlonsport richten. Und haben aber jemanden eingeladen, den wir beide zumindest schon länger im Visier hatten, aber wo es sich jetzt einfach spontan gut ergeben hat, nämlich den Rico. Und ich weiß, viele von euch sind bestimmt passionierte Triathleten oder verfolgen den Triathlon-Sport. Und für die wenigen unter euch, die das vielleicht nicht tun, er ist noch sehr jung für eine leistungssportliche Ausdauerkarriere, sage ich jetzt mal, aber auch schon extrem erfolgreich, denn der hat letztes Jahr ein Riesending gelandet, indem er überhaupt erst in der Saison auf die Mitteldistanz gewechselt ist und dann bei der 70.3 WM auch direkt den Weltmeistertitel abgeholt hat. Und das wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, das können wir auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen.
Ja, auf jeden Fall, das ist ja so. Ansonsten ist es ja so ein bisschen so Geplänkel, ne? Die meisten gehen jetzt ja nochmal trainieren, ja? Tatsächlich sprechen wir gleich mit Rico Bogen in St. Moritz. Das ist ja jetzt so der Klassiker, ja? Die Athleten aus Übersee kommen jetzt alle nach Europa. Ja, viele gehen dahin. Die anderen Orte kennen wir halt auch alle, ja? Von Livigno über Davos, ne? Aber St. Moritz ist halt im Sommer schon auch eine ganz andere Geschichte. Ne? Weißt du übrigens, dass ich das ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm hatte? Ich weiß auch gar nicht, wie lange das jetzt so von Deutschland aus betrieben wird. Aber ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass St. Moritz, weil das war für mich halt immer so mit teuer und edel und unbezahlbar, also jetzt im Winter für Skiurlaub verbunden, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte, dass so arme Läuferinnen und Läufer, dass sie sich das überhaupt leisten können, dahin zu gehen.
Also wir sind natürlich standardsgemäß immer an den ganz großen Fünf-Sterne-Häusern untergebracht gewesen. Ja, und ja natürlich hat immer der Verband...
Haben die überhaupt auf im Sommer?
Ja. Vor allem jetzt dann im Juli und August, und ich glaube eher August-Richtung, ist so Hochsaison, auch im Sommer nochmal mit ganz vielen, ich glaube dann auch italienischen Gästen, aber auch, also ich habe da aus aller Welt gesehen, auch ganz viel aus dem asiatischen Raum, die dort im Sommer dann halt wandern gehen oder ja, sie so das Bergpanorama genießen. Also das war dann teilweise, muss ich sagen, ich überlege gerade, welche Wochen waren das? Ich glaube, es war dann schon eher Richtung August. Unangenehm für dich als Leistungssportler, muss man sagen, weil teilweise diese Wege dann schon fast ein bisschen verstopft waren, so um die Seen nachmittags. Das war dann schon eher nervig, Leute, die dann die Hunde nicht...
Das ist ja eine Unverschämtheit.
Ja, Leute, die Hunde nicht an der Leine haben und dann irgendwie, so weißt du, in so Pulks gehen von so 10, 15 Personen und keiner achtet auf die Umgebung. Also das hat, glaube ich, nicht nur uns Läufer gestört, sondern auch die Radfahrer, die da unterwegs waren, die jetzt also in dem Fall nicht Rennradfahrer waren, sondern vielleicht Mountainbiker oder Gravelfahrer. Die jetzt da auch nicht durchgeballert sind, das wäre auch gar nicht gegangen, aber wo du halt einfach ignoriert wirst und dann irgendwie dich da durchwurschteln musst, dann noch dumm angeschaut wirst teilweise, wenn man dann irgendwie sich halt da durchquetschen muss. Da war jetzt bei manchem Publikum vielleicht das Verständnis für Sport nicht so vorhanden, aber also grundsätzlich ist St. Moritz auch im Sommer tatsächlich ein sehr beliebtes touristisches Ziel und natürlich auch für viele Sportler, was immer damit verbunden ist, wir Läufer, wir brauchen natürlich, wenn man Höhe trainieren will, trotzdem einigermaßen gutes Gelände, also so eine halbwegs passable Hochebene. Die Radfahrer haben da natürlich nochmal Ansprüche. Du kannst jetzt nicht nur hoch und runter fahren, du brauchst auch ein bisschen, ja, Passagen wahrscheinlich, wo du einfach mal ein bisschen rollen kannst.
Da würde ich jetzt sagen, warum?
Ja, weiß ich, also ich weiß ja nicht, ob jeder Einheit so hart sein muss in so einem Trainingsplan. Aber nee, und dann Schwimmen ist das andere Thema. Wo findest du Schwimmbäder, die dann auch gut erreichbar sind, wo du vielleicht nicht immer viel mit dem Auto fahren musst oder nicht so lange im Auto fahren musst? Und da ist St. Moritz in der Hinsicht einfach sehr gut, weil das alles drei ganz gut abzudecken ist.
Hilf mir nochmal, die Seen, da gibt es keinen Badesee in dem Sinne, ne? Also ist wahrscheinlich auch ein bisschen kalt, ne? Darf man da drin baden oder ist das überhaupt schon so, dass man da baden könnte? Also die sehen alle frisch aus.
Ja, also du hast auf jeden Fall immer Angler da teilweise auch mit Booten manchmal drin.
Es spricht jetzt eher gegen Schwimmen.
Ja.
mit so einem Angelhaken an der Badehose.
Ist es der Silzersee oder ist es das? Das muss ich kurz gucken. Ist es der Planersee? Nee, es ist das Silzersee. Also am Silzersee, weil ich war auch an verschiedenen auch umliegenden Ortschaften schon untergebracht, aber beim Silzersee, der quasi der letzte See Richtung Maloja-Pass, dort ist vor allem nachmittags im Juli oder sowas, ja, Juni ein bisschen früh vielleicht, aber Juli, August, ein besonderes Spektakel zu beobachten. Da sind ganz viele so Kitesurfer? Kitesurfer nennt man das, glaube ich, immer unterwegs. Ja. Also wirklich unfassbar viele. Das ist wohl so the place to be und da in der Szene wohl auch recht bekannt. Das ist möglich. Schwimmen die auch? Naja, wenn man vielleicht reinfällt, weiß ich nicht. Aber
die haben in der Regel dann.
Ja, natürlich. Die haben schon Neo an. Ich glaube, die Seen sind zu kalt zum Schwimmen. Außer du würdest mit Neo schwimmen. Aber haben da Triathleten mit Neo Schwimmtraining gemacht? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht.
Also Bilder hätte ich davon noch nicht gesehen.
Nee, ich auch nicht. Ich glaube nicht. Also ob es verboten ist, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich ist es einfach zu kalt oder zu, weiß ich nicht. Ja.
Triathleten sind ja nicht dafür bekannt, dass sie Weicheier wären, ja. Auch weil du ja schon Challenge Rot angesprochen hast. Das war natürlich schon ein besonderes Ding, ne? Also ich musste am Samstag lange arbeiten, aber ich bin trotzdem dann zum Schwimmstart aufgestanden, also kurz nach sechs. Ja, ihr Lieben, kurz nach sechs, ich aufgestanden. Also Schwimmen, Radfahren ist ja das eine, aber was die dann da hinten drauf gelaufen sind, ja, im Marathon, also Junge, ja. Das war schon. Also ein neues Level. Ja, tatsächlich war ja die Diskussion vorher auch mit der Schuhregelfrage, weil sie anders ist als bei normalen Marathons, weil die Deutsche Triathlon Union sich nicht dem Weltleichtathletikverband angeschlossen hat. Deshalb kann man da mit Prototypen respektive mit einer Sohlendicke unterwegs sein, die eben nicht im Regelwerk von Marathonveranstaltung oder Laufveranstaltung oder auch bei Ironman erlaubt wäre. Ne? Also das ist ja eine andere Serie, andere Laufserie, die haben sich der Welt Leichtathletik angepasst. Aber trotzdem, Magnus Dietleff ist 2,34 gelaufen.
Und der hat den ganz konventionellen Schuh an.
Und der ist 2 Meter groß. Ja, 2,34. Das ist schon relativ schnell in einer langen Distanz, aber
Anne Haug. Das fand ich, fand ich fast noch krasser.
Anne Haug ist 2,38 gelaufen. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn.
Nicht nur fast krasser, das war krasser.
Aber sie sagte auch, das wär wahrscheinlich ihr bisher perfekter Tag gewesen.
Ja, ich fand auch, ich habe gerade noch die Szene in Erinnerung, der Rückweg von Büchenbach wieder durch Rot, den kenne ich ja jetzt dadurch, dass ich das letzte Jahr auch schon mal gelaufen bin, so ein bisschen. Wie gut sie noch aussah in der späten Phase des Rennens. Und dann ist es ja durch den Ort auch ein bisschen, nicht super eckig, aber noch mal ein bisschen eckig. Du hast ja auch Gegenverkehr und so. Wie gut sie da noch ausgesehen hat, auch vom Laufstil so insgesamt noch. Da hast du gesehen, die ist noch voll drauf. Das war jetzt nicht, dass du da irgendwie den Eindruck hattest, die ist jetzt schon ein bisschen drüber, sie wird ein bisschen langsamer oder man sieht es ja manchmal an Armhaltung oder ob man ein bisschen absitzt oder so. Das sah immer noch richtig gut aus bis zur Ziellinie. Das war wirklich krass. War wahrscheinlich dann, ja, weiß ich nicht, das wird Ralf wissen, 2,38, ist das eine Frau schon mal in der Langdistanz gerannt?
Boah, das weiß ich jetzt.
Klingt für mich jetzt schon super krass,
nicht,
ehrlich gesagt.
Da würde ich jetzt nicht direkt ja sagen wollen.
2,38 ist schon krass.
Mirinda Carfrey ist auch sehr schnell gelaufen hinten raus. Die war, kam auch immer von. Also, das müsste ich nachgucken. Auf jeden Fall war es insgesamt eine Weltbestzeit. Ja. Es werden keine Weltrekorde in dem Sinne geführt. im Triathlon.
Und ihre erste Weltbestzeit, das hat sie ja, glaube ich, im Ziel ja auch im Interview nochmal hervorgehoben, dass das für sie so ein besonderer Moment ist, weil sie da ja nicht sicher war, ob sie das noch vergönnt bekommt in ihrer Karriere, dass sie sowas erleben darf, natürlich, klar, weil sie auch gesagt hat, jünger wird sie nicht mehr, ich glaube, das waren sogar genau ihre Worte. Das ist natürlich dann besonders, wenn alles passt und sich an dem Tag alles zusammenfügt. Das war echt schön anzuschauen, ja, fand ich super.
Ja. Pech natürlich, Riesenpech für Patrick Lange, der natürlich da sehr, sehr gerne halt auch im Marathon seine Marke hinterlassen hätte. Aber ich hatte das ja bei meinem Wettkampf auch gestellt. Ich habe halt Glück gehabt. Ich habe einen Tritt abbekommen in die Rippen, aber in einer Phase, wo ich die Seite angespannt hatte, weil ich halt auf der Seite gezogen habe. Bei Patrick war das offensichtlich anders. Er hat einen Schlag oder einen Tritt, was auch immer, abbekommen. Und das hat halt dann gleich zu einer Verkrampfung und zu halt Atemeinschränkungen geführt. Und wer das schon mal hatte, der weiß, dass eine Rippenprellung im Prinzip schlimmer ist als ein Rippenbruch. Und das wirklich extrem schmerzhaft sein kann. Er hat es dann halt ja kurz versucht auf dem Rad, aber es ging halt nicht. Ist natürlich total frustrierend, logischerweise. Das war schon bitter, muss man auch sagen. Ne? Also das alleine zu sehen, war wirklich schmerzhaft.
Ja. Ja, und dadurch war es bei den Männern jetzt nicht, also dieser Zweikampf, den man sich so ein bisschen erhofft hatte, glaube ich, es war gleich bei den Männern halt dann relativ früh oder ja, bei den Frauen eigentlich auch, also war jetzt nach dem Radfahren, glaube ich, dann schon irgendwie relativ entschieden einfach und
naja, wobei Laura Philipp natürlich auch extrem gut noch gelaufen ist, die ja dann zweite
war. Ja, ja, ja.
Nur Anne war halt so out of the world, das ist halt schon auch crazy. Das war ein bisschen so wie bei den Männern letztes Jahr, da war Magnus Dietleff ja auch vorne, er hat zweite Mal in Folge gewonnen, der dritte Mal glaube ich sogar schon. Und Patrick Lange ist ja letztes Jahr eine 2:30 gelaufen. Ja, und war trotzdem nicht in der Nähe des Dänen. Ne? Also das ist dann halt leider auch so, dass man trotz einer herausragenden Leistung noch relativ weit weg ist. Ja, auch dahinter waren die Leistungen sehr, sehr gut, weil das Wetter, also jetzt als Tourist oder als Zuschauer würde man sagen, ja, war vielleicht nicht so geil, ja, gab halt auch ein bisschen Regen zwischendurch und so. Aber für den Wettbewerber war das natürlich top. Ja. Also letztes Jahr hatten wir ja da sehr, sehr, sehr cooles Wetter, also tolles Wetter, aber es war natürlich im Prinzip nachher zu warm. Ne? Das muss man halt auch sehen.
Vor allem, denk mal, in der Früh ist ja noch kühl und dann ist ja eh Schwimmen und so und Rad ist wahrscheinlich auch noch okay mit Fahrtwind und so, aber gerade beim Laufen dann Richtung Mittag, Nachmittag, je nachdem, wie schnell man da unterwegs ist und ich habe nur den Marathon sozusagen gemacht im letzten Jahr, da war es dann natürlich schon warm, ja, Triathleten sind aus einem anderen Holz geschnitzt, das haben wir hier schon oft gehört, weil da machen ja warme Temperaturen nichts aus, weil man ja auch sonst im Zweifelsfall das auch mal auf Hawaii erlebt, nur das war trotzdem, letztes Jahr war warm, also es war schon ja 30 Grad oder mehr, glaube ich. Und das hat schon, ja, hier und da ein bisschen Tribut gefordert, glaube ich, bei allen Teilnehmern.
Ja, also nur mal so als Idee. Ja. Anne Haug hatte jetzt eine Zeit von 8 Stunden, 2 Minuten, 38 Sekunden. Ja. Mhm. Das war 12 Minuten schneller als Laura Philipp. Und für Laura Philipp war das die drittschnellste je von einer Frau erreichte Zeit. Wow, ja, also das mal so als Orientierung. Ja, nicht, dass man denkt, ja, die war langsam. Das ist schon ein bisschen anders. Ne? Jetzt habe ich gerade geguckt, aber die 2:38 sind tatsächlich die Bestzeit in einer Langdistanz. Ja, also Miranda Carfrey hatte ich überlegt, aber die ist nicht ganz so schnell gelaufen. Tatsächlich Christine Möller, 2:41, aber das war 2011, also schon sehr lange her. Und dann Laura Philipp mit 2:44, auch jetzt am vergangenen Sonntag in Rot.
Ja,
2:44, Leute, am Ende einer Langdistanz, hallo. Das ist schon
stark,
schon auch außergewöhnlich. Ne? Ja. Ja, Kai Pflaume war ja das erste Mal live vor Ort in Rot bei der Langdistanz. Ich habe noch gar nicht jetzt mit ihm gesprochen danach, aber er war ja offensichtlich auch relativ stark geflasht.
Ja, also hätte mich...
Klingt nach einem Einzelstart nächstes Jahr.
Ah, who knows? Also ich sag mal so, ich ging mir auch so. Ich hatte natürlich viel von Rot gehört, noch nie dort gewesen, hat mich total geflasht, total abgeholt. Ich war ja dann auch, ich glaube, Freitag schon da, hab da diesen, bei diesem Schwimmen Test auch diesen Lauf noch gemacht und so mit In Silence und AG1 und so. Das war alles cool. Und da waren ja auch schon wahnsinnig viele Menschen da. Da dachte ich schon, wow, was ist denn hier los? Es ist Freitag. Und der Wahnsinn. Und Samstag waren wir dann ein bisschen unterwegs auf der Expo. Und auch da natürlich trifft man ja Gott und die Welt. Und es hätte mich sehr, sehr, sehr gewundert, wenn das Kai kalt gelassen hätte, der sowieso ein passionierter Sportler ist. Und ich weiß natürlich gar nichts. Ich habe keinerlei Informationen. Aber wir wissen ja durchaus, Kai liebt große sportliche Herausforderungen. Wir wissen, er fährt passioniert Rad. Er ist jetzt schon mal einen Marathon auch gelaufen, letztes Jahr in New York. Läuft natürlich nach wie vor weiter.
Ich sehe schon, du bereitest das schon so vor.
Und wenn, ne? Also wenn jemand eine große Challenge sucht und dann vielleicht noch im eigenen Land, ja. Ich weiß nicht, ob er sich das vielleicht dann sagt, hey, warum mache ich dann nicht mit nächstes Jahr? Weiß nicht, ob es nächstes Jahr zu früh ist. Ich weiß ja auch, dass das natürlich viel zeitlichen Aufwand erfordert und Kai ja auch viel sehr arbeitet, viel arbeitet. Hm. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem.
Aber ich habe natürlich die ein oder andere Zuschrift bekommen am letzten Wochenende. Da kamen auch Staffelgedanken auf.
Das glaube ich ja. Dass er das machen würde, das glaube ich.
Naja, da warst du auch drin.
In der Staffel?
In diesem
Ah, das ist okay.
Das ist schön. Nee, das könnte der Kai mal gut machen. Nee, du. Also wir.
Wir drei.
Aber dann habe ich nochmal, dann habe ich nochmal kurz überlegt. Dann habe ich gedacht, Moment mal, da muss ich ja schwimmen.
Das würde sich anbieten, also ich könnte nicht schwimmen.
Ja, genau. Dann habe ich nochmal kurz gesagt, nee, warte mal eine kleine Sekunde. Das hatte ich bis jetzt bei Staffeln immer anders, weil ich habe genug davon zu Hause, die das besser können als ich. Ja, wieso soll ich dann schwimmen?
Das macht keinen Sinn. Ja, du, mit der Idee könnt ihr mich für nächstes Jahr eigentlich anfreunden, dass wir dann sagen, hey, wir machen hier eine Dreierstaffel. Ja, mal gucken. Wir müssen mal mit Kai mal sprechen, wie da so die Pläne für seinen Sommer sind. Aber im Sommer hat er tendenziell ja...
Ich glaube, ich muss schwimmen gehen. Leute, ich kann nicht mehr, ich muss schwimmen gehen.
Ja, das wäre was. Ja, das.
Ja, absolut. Und vielleicht noch so eine ganz kleiner Ausflug in die Triathlon-Welt. Jonas Deichmann.
Ah ja.
Ja.
Auch Wahnsinn.
Hat am vergangenen Wochenende ja in seiner Streak 120 Langdistanzen in und um Rot hintereinander, also jeden Tag. Ja. Ich glaube, seinen 58. gemacht. Also wenn ihr Bock habt oder in der Nähe seid, das geht noch bis Anfang September, ja, jeden Tag, ja, und wenn man ein bisschen schwimmen kann oder gut auf dem Rad ist oder gut laufen kann, es gibt immer eine kleine Gruppe um den Jonas rum, ja, das ist schon außergewöhnlich, das ist schon ganz außergewöhnlich, das muss man ja auch nochmal sagen.
Ja, ja.
Ja, aber dann kommen wir doch zu unserem Gast, ne? Denn ja, du hast das schon angedeutet, der ist halt auch außergewöhnlich. Also wir haben ja praktisch wieder so zueinander gefunden, ja, weil Olymp sein Partner ist und da ja auch unser Partner ist. Ja, das macht es halt doppelt cool. Aber ich habe den Rico im letzten Jahr kennengelernt, also persönlich kennengelernt. Erzähle ich nachher noch, wie und wo das war. Und natürlich ist er... ja, sagen wir mal, raketenartig in die Triathlon-Schlagzeilen gestartet. Ja, gar nicht als erstes wegen seines überraschenden Weltmeistertitels über die halbe Distanz, also 70.3, sondern vor allen Dingen, weil er vorher im Kraichgau, also auch bei einer dieser legendären Veranstaltungen, was die Halbdistanz Ironman angeht, in der Welt, Patrick Lange geschlagen hat. Ja, und das sind ja dann so, ne, die Helden, die Reizworte. Ja, dann kommt halt ein Deutscher, den noch keiner so richtig auf dem Schirm hat und schlägt Patrick Lange und wird dann auch noch Weltmeister. Und wir stellen ihn euch jetzt vor und es ist ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ja, es ist eine Family Affair. Es ist ein Sportler mit einer sehr interessanten Vita, der jetzt nicht als Supertalent in den Sport gestartet ist, sondern einen ganz anderen Weg gewählt hat. Aber es ist super, super spannend. Und ja, wir freuen uns nach monatelangen Bemühungen. Nein, sondern er hat halt ganz spontan gesagt, ja klar, ich habe Lust und Zeit und ihr könnt euch freuen auf Rico Bogen.
Ja, und da ist er auch schon am Mikrofon und uns zugeschaltet. Rico Bogen, erstmal schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Einmal mehr relativ spontan, das wissen wir extrem zu schätzen. Ja, nimm uns mal kurz mit. Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Ja, hi Ralf und hi Philipp. Ich freue mich, hier dabei sein zu können. Ich bin gerade im wunderschönen St. Moritz. Ja, hier in den Sommermonaten ist es auch echt sehr schön. Und die letzten Tage hatten wir auch nur Sonne. Also echt super Bedingungen. Ja, genau, ist halt Höhentrainingslager, 2008 und da bereite ich mich jetzt auf das 2,5 Wochen ist ein TN100-Rennen in London. Da bereite ich mich hier vor. Und ja, also 4 Wochen war ich insgesamt hier. Genieße es immer wieder schön. Und jetzt dann morgen geht es dann auch zurück nach Hause wieder.
Also wenn ich St. Moritz höre, dann muss ich kurz noch eingrätschen, Ralf. St. Moritz, da kommen bei mir natürlich auch ganz viele positive Erinnerungen hoch, weil, wie es der Zufall so will, war ich da auch des Öfteren im Sommer früher habe auch dort schon immer wieder Triathleten
getroffen, die ich da vorbereitet habe. Ich dachte, du wolltest sagen, und habe auch dort schon einen Triathlon gemacht, aber nein.
Und habe auch dort schon ganz viel im Schwimmbad verbracht. Also im Schwimmbad war ich wahrscheinlich am wenigsten. Wenn, dann war ich vielleicht nochmal im Kraftraum da an der am Stadion da hinten dran noch, aber nee, also viele Triathleten früher auch schon getroffen, Steffen Justus, ich glaube Laura Philipp war auch damals schon relativ häufig dort und ist ja auch so für Triathleten, ja, in den Sommermonaten glaube ich schon Mekka. Ich fand es auch, wie du gesagt hast, im Sommer ein Paradies zum Trainieren. Ich kann es vielleicht nicht so mit dem Radfahren mitsprechen, das müsstest du wahrscheinlich mit Ralf besprechen, aber ich glaube auch da ist die Umgebung ganz okay zum Radfahren so, aber auch zum Laufen natürlich total malerisch, um diese ganzen Seen und die Bahnen direkt da, je nachdem, ich weiß nicht, wo du untergebracht bist, aber wahrscheinlich auch relativ zentral in Stadionnähe, nehme ich mal an.
Ja, also hier in Champfer, also der nächste Ort neben St. Moritz, aber genau, also 1 Kilometer sozusagen weg und ja, also ich finde es auch hier perfekt, vor allem zum Laufen, ganzen Seen mit Schotter, echt gute Bedingungen und Läufer sind auch echt sehr, sehr viele hier mit Robert Farken jetzt auch, dem On-Team ist ja und ja, letztes Jahr habe ich auch noch hier Klosteralpen gesehen, dieses Jahr nicht da, aber echt sehr, sehr viele und die Schwimmer, die Läufer kommen dann oft dann abends rein und gehen irgendwie nochmal rutschen oder an die Düsen. kriegt ja eigentlich diese Elite-Karten, da hatten wir so einen freien Eintritt. Genau, Triathleten sind auch viele, Laura Philipp lebt hier, deswegen findet man auch oft welche zum Trainieren. Letztes Jahr war ich ja noch so beides, Livigno und St. Moritz mal ausprobiert. Und Livigno ist halt nicht ganz so viel Abwechslung, also die Schwimmer ist besser, weil 25 und 50 sind, aber Laufen ist halt nur so ein Radweg und mit Asphalt, das war halt nicht ganz so schön zum Laufen, deswegen finde ich St. Moritz schon nochmal ein bisschen besser, aber generell liebe ich halt einfach Berge und freue mich immer wieder, wenn ich hier aufwachen kann und da schönes Bergpanorama vor mir sehe.
Also da sind jetzt ja so, sagen wir mal, unterschwellig so ein paar Sachen mitgeschwommen. Ich weiß nicht, ob du das alles mitgekriegt hast, Philipp. Deshalb, ich übersetze nochmal kurz für dich, ja.
Schwimmt was mit Schwimmen oder
Radfahren? Nee, pass auf. Also erstens, ja, ihr Radfahrer nervt extrem, wenn die Triathleten noch schwimmen müssen. Ja.
Eins. Okay, eins. Die Läufer meinst du, die Läufer wahrscheinlich,
ja, oder? Ihr Läufer genau. Nervt, wenn ihr die Läufer, Triathleten schwimmen müssen, ne? Weil das ist ja,
stehen im Weg
das ist
rum.
Ja ein wirklich sehr, sehr schönes Hallenbad. Aber es ist ja jetzt nicht so riesengroß, ne? Warum auch? Das ist ja vollkommen ausreichend, ja. Zweitens, Rico, da musst du dich dran gewöhnen, du bist zwar ein guter Läufer, aber die Läufer, die in St. Moritz im Sommer rumhampeln, das sind die sich dann auf die großen Dinger vorbereiten, ne? Die sind alle noch schnellerer als du, ja. Das ist schon mal klar.
Ja, auch international muss man sagen, das war früher noch so, wie gesagt, ich weiß die letzten Jahre nicht mehr ganz so regelmäßig in St. Moritz, aber früher, wenn jetzt dann in den USA, und jetzt haben wir sogar ein Olympiajahr, in den USA die Trials vorbei sind, die ja auch immer Mitte, Ende Juni irgendwie stattfinden und diejenigen, die dann noch eine Saison haben oder für die Diamond League Rennen dann nach Europa kommen, die haben meistens auch oder vielfach ihre Base halt in St. Moritz, weil du ja auch, wenn du fliegen musst, du bist relativ schnell mit dem Zug in Zürich und hast dort natürlich perfekte Trainingsbedingungen, also da ist natürlich auch international oft im Sommer das Who is Who der Laufwelt, muss man sagen, immer wieder vor Ort.
Ja, jetzt halt vor Olympia bereite ich wahrscheinlich nochmal viele hier auch vor, also die waren echt so. Ganz genau. Bei den Läufern ist es ja immer so, die fangen meist, glaube ich, erst um 10 an mit ihrer ersten Einheit. Deswegen werden wir so
I love it.
Weil die nicht so viel
love it. Da sind wir schon gleich beim nächsten Punkt. Danke, dass du das gesagt hast, Rico.
Weil gestern war ich 8:30 Uhr extra auf der Bahn, da war es auch schön leer, aber dann so bis 9:30 Uhr und dann kamen schon langsam die Läufer an und ab 10 bis 12 kann man eigentlich nicht auf die Bahn gehen, weil dann sind sie echt voll. Und dann ist wieder so eine Mittagspause und dann abend kommen sie nochmal raus, ja.
Ja. Also das ist perfekt beschrieben. Tatsächlich hat ja St. Moritz auch bei den ganzen amerikanischen, nordamerikanischen Läufern exzellenten Ruf. Die kommen halt alle entweder zu den europäischen Sportfesten, aber klar, jetzt ist halt ja Olympia in Europa, da kommen natürlich auch nochmal viele rüber. Wenn du noch ein paar Tage da bleiben würdest, dann hättest du auch die Chance, Constanze Klosterhalfen nochmal zu treffen. Ich glaube, sie wollte nochmal nach St. Moritz, aber ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht hat sie in Zukunft auch mit jemandem zu tun, der auch im Triathlonsport nicht so eine ganz schlechte Note schon hinterlassen hat, aber ist alles noch nicht veröffentlicht. Deshalb ne, spielen wir das noch ein
Es
bisschen low.
Da können wir
jetzt
ja, spekulieren.
Und dann bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei den Unterkünften. Ja, es gibt durchaus auch die eine oder den anderen Triathleten, der noch erfolgreicher ist als du, kaum vorstellbar, aber ist so, die schon selbst Eigentum haben in St. Moritz, weil sie so oft da waren. Ja, auch das gibt's. Ja.
Ja.
Jetzt, jetzt,
Ja, nach ein
jetzt,
paar mehr
jetzt,
Wohnung, oder?
ja, jetzt, jetzt, jetzt denkt er nach, ja, und überlegt, wo könnte jetzt meine Wohnung mal sein in Zukunft? Ja, ich meine, das muss man sich ja tatsächlich, muss ja tatsächlich überlegen, ne? Also genau,
durchrechnen.
es ist ja ein
Ja, wenn du sagst, du bist jetzt, mein Rico ist ja noch total jung und am Anfang vielleicht einer großen Karriere und viele Jahre, die er den Sport ausüben kann. Gerade Triathlon zeigt ja auch, das kannst du, wenn du gesund bleibst. Ja, also da 30 ist da gar keine Marke, da geht es erst richtig los. Also wenn du guckst, jetzt kannst du ja heute bis fast 40 in dem Bereich machen, wenn man das so lange machen möchte. Und dann kannst du mir überlegen, was du sonst jährlich da auch für Trainingslager ausgibst, wenn du jetzt eine Ferienwohnung hast oder wenn du dich sonst irgendwo einmietest oder wenn du das irgendwo in eine Wohnung investierst, die dir dann irgendwann gehört oder die du sonst weitervermieten kannst, dann ist das natürlich schon ein Thema, was, glaube ich, viele, die halt regelmäßig nach St. Moritz möchten, sich, glaube ich, in der Vergangenheit schon überlegt haben.
Ja, ein bisschen geschaut habe ich schon, weil es mir so schön gefällt, aber es ist irgendwie doch nicht so viel Auswahl und ja, wenn man es kaufen will, dann ist es halt gleich über eine Million und
genau, und St. Moritz ist dann trotzdem nicht das günstigste Pflaster an sich für Immobilien.
Und da brauchst du noch ein paar gute Jahre.
Ja, das glaube ich schon. Ja, Rico, wir haben ja schon gesagt, dass du im letzten Jahr ja praktisch für die Außenstehenden doch sehr schnell ganz nach oben gekommen bist, ja, und plötzlich ganz oben auf dem Podest gestanden hast. Nimm unsere Community nochmal eben mit. Was hast du als ersten Sport gemacht? Wo kommst du her? Du bist ja nicht nur Rico alleine auf der Welt, sondern es sind ja die Bogens, ja. Also deine Family ist ja auch relativ hardcore sportinfiziert, ja. Erzähl mal deinen Werdegang so vom Sport zum Triathlon.
Ja, genau. Ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern haben das nie, oder meine Mutti hat es mal ganz früher auch im Sportgymnasium Leichtathletik Hürdenlauf gemacht, aber hat dann eigentlich gleich nach der Schule jetzt nicht mehr professionell betrieben, weil sie da ein bisschen Schienbeinprobleme hatte und da so ein bisschen verletzungsmäßig eingeschränkt war und dann erst ja, Jurastudium und dann halt viel gearbeitet und wurde dann eigentlich so durch meine Schwester und mich halt dann irgendwie wieder mehr zum Sport gekommen, halt neben der Arbeit immer so zum Ausgleich. Und deswegen sind wir da halt schon so immer mit dem Sport aufgewachsen. Also wir waren dann oft in den Laufwettkämpfen in der Leipziger Umgebung. Also ich komme aus Leipzig, und da gibt's halt viel Laufwettkämpfe und da waren wir halt immer dabei so, und da am Streckenrand, oder haben wir auch schon die Kinderwettkämpfe oft mitgemacht. Also es gibt da schon ein paar schöne Bilder auch, wo meine Schwester und ich dann zusammen da laufen oder den Leipziger Triathlon, da gibt's auch so ein Kinderrennen, wo es dann 1 Kilometer Radfahren und 1 Kilometer Laufen ist und also schon solche kleinen Events, die wir mitgemacht haben und deswegen war sagen für uns Sport immer normal, und genau dann habe ich halt schon recht früh mit Schwimmen angefangen, irgendwie mit 3 oder 4 Jahren schon das Seepferdchen gehabt und ja, also schon sehr, sehr früh im Schwimmen auch eingestiegen. Und dann in der Grundschulzeit habe ich eigentlich beides gemacht, also Schwimmen, ich glaube 2 bis 3 Mal die Woche und dann aber auch so Leichtathletik. Da war meine Mutti auch so Trainerin und war ich in einer größeren Gruppe sozusagen mit drinne und so ein bisschen Leichtathletik mitgemacht. Und dann aber, wo es halt in die 5. Klasse ging, mussten wir uns entscheiden, ob jetzt Schwimmen oder Leichtathletik. Triathlon war noch nicht so richtig, weil meist Triathlon erst so 7., 8. Klasse irgendwie losgeht. Und dann war halt erstmal die Entscheidung auf Schwimmen. Und ja, dann war ich halt ab der 5. Klasse bis zur 10. Klasse nur Schwimmer. Und das ist dann doch auch sehr ja, zeitbeanspruchend. So ein Schwimmer geht eigentlich immer früh in die Schwimmhalle. Also war Sportgymnasium, deswegen konnte man halt zweimal trainieren pro Tag mit meist um 7 in die Schwimmhalle, dann 10 bis 15 Uhr Schule und danach nochmal Athletik und Schwimmen, warst du dann 19 Uhr dann durch, dann so 20 Uhr zu Hause und dann nochmal lernen. Also das war auch echt eine harte Zeit und da war dann nicht mehr viel mit anderen Sportarten. Also das Schwimmen hast du zwar meistens Sonntag frei, aber da bin ich jetzt auch nicht so laufen gegangen, weil du echt fertig warst vor einer Woche. Aber also war genau, war dann 5 Jahre mal, wo echt dann viel nur Schwimmen war. Und dann kam aber so die langsam auf, so ja, wird so ein bisschen langweilig schwimmen, nur so zweimal pro Tag da in die Schwimmhalle gehen und dann sieht man im Sommer, wie die Triathleten draußen laufen können oder Radfahren können und so. Das hat mich dann schon mehr gereizt und muss halt auch sagen, ich war nicht der beste Schwimmer, war noch so körperlich noch eher kleiner und schwimme so, ja, die Frühentwickler, die schon größer und mehr Muskeln haben, die sind am meisten besten und ich habe war da immer so die Norm so ein bisschen hinhergeschwommen. Ich habe es meist geschafft, aber meist zuerst auf dem letzten Drücker, deswegen war auch immer so ein bisschen Druck da. Und da habe ich ja gesagt, ja, warum jetzt nicht mal Triathlon ausprobieren, weil da eigentlich mehr meine Leidenschaft halt drin steckt. Und genau da bin ich und meine Schwester dann wieder gleichzeitig, sie ist 2 Jahre älter, aber sind dann gleichzeitig zum Triathlon rüber gewechselt. Und ich, das war bei mir Jugend-A-Bereich dann und bei ihr der Juniorenbereich. Sie war dort auch wieder recht schnell erfolgreich. Als deutsche Meisterschaft wurde sie da schon Zweite und so. Und bei mir war es auch wieder eher so schwerer, die Anfangsjahre. Ja, also bei mir war es meist so mehr gearbeitet und viel Training und noch nicht ganz so die Wettkampferfolge. Oft nur so 10. Platz, Top 10. Mein letztes Juniorenjahr, also dann mit 18, war schon mal ganz gut. Da war ich dann wenigstens Vierter bei der deutschen Meisterschaft und konnte dann zur Junioren-Europameisterschaft fahren. Aber das war eigentlich auch schon so das Highlight im Juniorenbereich, dass ich da einmal dabei sein konnte, aber da jetzt auch nicht super war. Und genau, deswegen war es immer so, ja, mir hat der Sport sehr viel Spaß gemacht, aber die Erfolge haben eigentlich jetzt noch nicht so richtig was zurückgegeben. Aber war ich halt oft mal so nach dem Wettkampf so bisschen traurig, warum es nicht geklappt hat, aber mir hat einfach das Training Spaß gemacht, draußen zu sein in der Natur und deswegen habe ich halt da nie aufgehört zu trainieren und genau dann waren wir auch beide 2 Jahre in Nürnberg. Das war so die Corona-Jahre, also nach meiner Schule 2020, wo wir echt in Nürnberg auch gut aufgehoben waren, weil da ein Bundesstützpunkt war und da war halt nochmal bessere Bedingungen, dass man da schwimmen konnte, weil sonst war ja auf die Schwimmhallen zu. Und dort da mit Roland Knoll, Simon Henseleit und Max Sperl und das war eine ganz coole Gruppe dort auch. Genau, und da war es halt immer noch kurz zum Tanksbereich und kam irgendwie immer noch nicht so richtig der Durchbruch. Und da waren dann auch vor allem viele Trainingslager und Nürnberg war auch recht teuer. Und da Eltern ja bis dahin alles finanziert haben sie dann auch gesagt, ja, neben Trainingslager dann auch die Mietkosten zu zahlen, wird dann sehr teuer, ob wir nicht zurückkommen wollen nach Leipzig, weil es dann auch mal so war, ja, wir waren Trainingslager 3 Wochen und dann wollten wir eigentlich auch mal die Familie wiedersehen, dann waren wir so 2 Tage zu Hause und dann waren wir wieder in Nürnberg, da waren wir irgendwie die ganze Zeit unterwegs. Deswegen hat man uns dann entschieden, wieder Leipzig als Base zu nehmen, also dort wieder zu leben und dann Trainingslager halt mit irgendwelchen Gruppen mitzumachen. Und das haben wir sagen so 2023 entschieden und ich habe dann auch noch entschieden dann halt mehr auf die Mitteldistanz zu gehen und mein erstes Profi-Jahr sozusagen zu starten und ja dann ging es dann doch da auf der Distanz recht schnell dass ich dann gleich im ersten Rennen auf Lanzarote schon 4. Platz wurde da leider noch nicht die WM-Quali geholt hatte das ist mir dann aber in Kraichgau gewonnen wo ich gewonnen hatte gegen Patrick Lange auch und Andreas Salvesberg, der jetzt auch gerade hier ist. Und ja, da dann die Weltmeisterschaftsquali für Lahti geholt und ja, dann letztes Jahr hier jetzt erstmal eine Höhe gewesen, St. Moritz und Livigno für die WM vorbereitet und das lief schon sehr gut und dann halt dort dann ja überraschenderweise dann den Weltmeistertitel geholt. Ja, also der Aufstieg war dann doch sehr schnell, aber wenn man so den Hintergrund sieht, dann weiß man, dass dann doch viele Jahre harter Arbeit dahinter steckten und dass mir nicht alles immer zugeflogen ist. Wenn man jetzt nur das ein Jahr sieht, dann denkt man so, aha, der hat ja voll viel Talent, warum, wie ist es überhaupt möglich, ja? Aber dann den ganz langen Weg, dann ist es dann doch schwerer gewesen.
also da muss ich direkt mal sagen, ich liebe ein Format wie Podcast, dass man genau solche Geschichten tatsächlich auch mal erzählen und transportieren kann, weil ja, wahrscheinlich eingefleischte Triathlon-Kenner werden deine Geschichte sicherlich schon mitverfolgen, verfolgt haben und das vielleicht auch wissen, aber vermutlich nicht die breite Masse und ich kam jetzt nicht umhin, ein paar Parallelen zu meiner sportlichen Laufbahn damals festzustellen, also zumindest so in den Teenagerjahren auch schon eine große Leidenschaft für Laufen gehabt und war, ja, es wäre jetzt Quatsch gewesen zu sagen, dass ich nicht gut war, aber es hat schon immer für Landeskader und sowas gereicht und irgendwo warst du so einer von diesen Top Ten, aber nie das herausstechende Talent. Und was ich jetzt im Rückblick schon festgestellt habe, und du hast ja noch ganz viel vor dir, ich glaube, dass das manchmal gar nicht das Schlechteste ist, wenn man auf die Art und Weise, wie du gesagt hast, vielleicht gerade auch im Schwimmen hast du vorher erzählt, dass es immer welche gab, die vielleicht schon früher entwickelt waren, mehr Muskeln hatten, dadurch halt einen direkten Vorteil hatten in diesem Alter. Aber manchmal bei den Leuten, die dann da das Label bekommen, Riesentalent, halt vielleicht manchmal nicht so diese Passion, diesen Drive mitentwickeln, wie jemand, der halt den Sport mag, aber wo der Erfolg zu der Zeit noch nicht im Vordergrund steht, weil er nicht im Vordergrund stehen kann. Und die Leute wie du zum Beispiel, die lernen in dem Alter schon, dass man für Erfolg arbeiten muss, ne? Dass man dafür diszipliniert und fleißig sein muss, um das zu erreichen. Wie du gesagt hast, vielleicht auf den letzten Drücker noch diese Quali. Aber irgendwann zieht ja dann ein Körper nach, bei dir ja offensichtlich auch passiert, sonst wäre das jetzt alles gar nicht so möglich gewesen, weil der Erfolg, den du im letzten Jahr jetzt auf der ganz großen Bühne vermeintlich schnell irgendwo dir sozusagen holen konntest, das ist natürlich das Ergebnis der ganzen Vorarbeit der Jahre davor. Und deswegen ist das eine spannende Werdegang auf jeden Fall, ja.
Ja, ich denke schon, also Talent ist immer so das eine, aber wenn du irgendwie so sehr früh Talent hast und dann nicht so richtig dafür arbeiten musst, dann ist es halt oft dann, wenn es mal einmal nicht gut läuft, dass du dann aufhörst oder dann irgendwie auch halt nach der Schule, wo du dann ja dich direkt dafür entscheiden musst, dass du wirklich weitermachst, dann machen sie dann irgendwie die meisten Talente dann auch nicht mehr weiter. Also ja, im Schwimmen war halt auch viele, waren dann irgendwie jetzt 20 Leute, 20 Schwimmer reingegangen und am Ende haben es noch einer gemacht und dann eigentlich nach der Schule hat es jeder aufgehört. Das ist immer schade, also so ein bisschen das System, genau. Das nicht ganz so richtig weiter gefördert wird, aber genau diese Talente machen es dann irgendwie auch nicht. Also war ein Schwimmer, der mega gut war, eigentlich der fast alles in der deutschen Meisterschaft gewonnen hat. Also der hätte es eigentlich auf jeden Fall auch zur Olympia geschafft, aber der hat halt irgendwie nicht so ganz so richtig Lust zum Training gehabt halt so. Also deswegen, solche fallen dann immer weg und ich muss mir halt immer harter kämpfen und
das ist genau das.
Ist dann so, ja.
Die Leute, die vielleicht jetzt auf den ersten Blick, also haben wir auch hier im Podcast in der Vergangenheit, wir haben ja schon ein paar Folgen gemacht, in den letzten 4,5 Jahren, haben wir schon oft darüber auch diskutiert, wie der Talentbegriff vielleicht definiert gehört, weil irgendwo landesläufig wird das meist einfach nur auf körperliche Merkmale, alles was messbar ist, runtergebrochen und wenig auf so mentale Komponenten, also wie viel Biss hat jemand, wie resilient ist jemand, wie geht jemand mit Rückschlägen um, was hat er für so ein Fighting Spirit, hat das jemand nicht. Und das sind oft die Leute, die vielleicht nicht, denen vielleicht nicht in den jungen Jahren alles in Schoß fällt aufgrund ihrer körperlichen Überlegenheit, die sich halt durchsetzen, weil sie früher oder größer sind, stärker sind, bessere Kraftwerte haben. Das sind halt oftmals, nicht immer, kann man das nicht pauschal sagen, aber häufig sind das natürlich Leute, die dann, wenn es soweit ist, dass vielleicht bei ihnen auch mal ein Rückschlag eintritt oder eine Entwicklung sich nicht so linear dann weiter fortsetzen lässt, ohne dass man viel dafür trainiert sozusagen, die strugglen dann und gerade wenn dann noch dazu kommt, dass du vielleicht aus der Schule rausgehst, dann, keine Ahnung, dir überlegen musst, mache ich jetzt eine Ausbildung, mache ich ein Studium und dann so eine Doppelbelastung kommt, die dann das Handtuch werfen und da dann halt auch viele den Sport irgendwo verlassen. Das war bei mir nicht anders. Also wie gesagt, wenn man damals mit 13, 14 den 10. in der württembergischen Landeskader, da hätte man nicht gedacht, dass das vielleicht der ist, der sich dann mal aus 3 Jahrgängen in Deutschland durchsetzen wird oder sowas. Deswegen ist das immer ein bisschen schwierig und braucht dann auch oft im direkten Umfeld, aber natürlich auch im Betreuungsumfeld sportlich, also bei Trainern, halt auch erfahrene Leute, die vielleicht sowas sehen, ne? Dass nicht nur, ob jemand 10 cm größer ist oder was weiß ich, den Kraftwert zum Zeitpunkt X hat, ob das Leute sind, die man versuchen sollte, im Sport zu halten. Aber da hast du ja offensichtlich nicht nur, wie du es geschildert hast, familiär ein super Umfeld, sondern wahrscheinlich auch in der Phase in Leipzig schon auch vielleicht Trainer in jungen Jahren gehabt, die ja trotzdem irgendwo dein Talent gesehen haben oder da an dich geglaubt haben.
Naja, auf jeden Fall, ja. Also ich wurde schon immer so als der Trainingsfleißiger gesehen und irgendwie schon mal im ersten Jahr, da gab es so Namen für uns und da wurde ich schon als Ironman-Athlet gesehen, weil ich immer halt immer Spaß am Training hatte und immer alles gegeben habe. Also ja, man hat einfach gesehen, dass ich einfach so sagen will, aber man in den ersten Jahren noch nicht so richtig ging. Aber genau das, so das Bild halt einfach so. Und ja, ich als Trainer würde halt auch sagen, ja, es sind halt die Leute, muss man halt mehr fördern, die halt echt wollen und so Spaß am Training haben. In den jungen Jahren ist halt einfach Spaß das Wichtigste. Es ist eigentlich wichtig, dass du eine gute Trainingsgruppe hast, weil dann gehst du halt einfach lieber zum Training. Dann in den höheren Leistungsjahren ist es halt doch mehr so, dass du dann doch mehr individuell machst und mehr auf dich angepasst. Aber vor allem in den jungen Jahren brauchst du auf jeden Fall eine gute Trainingsgruppe und einfach Spaß erstmal. Und dann, klar, ohne meine Eltern wäre es auch erstmal nicht mehr möglich gewesen. Also nach der Schule sagen dann halt viele, ja, jetzt muss ich Studium und jetzt muss ich irgendwie alles selbst finanzieren. Und es waren halt noch teure Jahre, so die ganzen Welt- oder die ganzen Kontinentalcups, die um die Welt gereist, das sind halt schnell 1.000 Euro pro Reise dann weg. Und da brauchst du halt auch einfach Eltern, die einen unterstützen, weil die Sponsoren ist halt leider so, aber meist kommt ja noch nicht auf die Jungen, weil du natürlich auch noch nichts präsentieren kannst. Also auch wenn du im Juniorenbereich Erfolge hast, hast du noch nicht die Reichweite. Also da hast du ja vielleicht 300 Abonnenten auf Instagram oder sowas. Da kannst du nicht erzählen, dass dein Sponsor irgendwie davon profitiert oder so. Aber ja, das ist halt so ein bisschen so schade. Aber ja, man braucht Spaß und dann die Eltern, die es auch mit unterstützen. Ja, das ist eigentlich so die Grundlage.
Also Philipp, das hast du ja nicht gesehen. Rico hat gestern einen Post gemacht, hat inzwischen, glaube ich, 303 Follower bei Instagram oder sind es auch 403, ich weiß nicht genau.
Oder ein paar mehr.
Jedenfalls, das hast du ja mit Remember the Name unterlegt, ne, von Four Minor. Können wir jetzt hier leider nicht spielen. Ihr müsst euch das zu Hause nochmal anhören, weil wegen GEMA und solchen Geschichten können wir das hier nicht einspielen. Aber da ist ja die Aufteilung, ne? Also da ist ja im Text die Aufteilung, ja, was das ausmacht, wenn man richtig reingeht in Training, in Belastung und so weiter, ja. Also 50% Pain, ja. Ne? Ist klar, ja, aber da ist nur 5% Pleasure. Ja, wie würdest du für dich die Aufteilung sehen? Ja, weil du hast gestern 8x1000 gemacht in 302 bis 304, ne? Also ein klassisches Marathontraining letztlich, ja.
Na, Marathon ja noch nicht, aber ja, also.
Aber da würdest du dann 15 davon laufen, ja.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja, also bei mir selbst denke ich schon, dass wahrscheinlich der Schmerz und die Freude sich überwiegen, also so im Mittelmaß halten sollten. Also vielleicht 20% Schmerz und 20% auch Freude, weil wenn es halt immer viel zu oft wehtut, dann machst du auch nicht so lange, aber bei den Tempoläufen ist ja meist dann da überwiegt der Schmerz, aber danach überwiegt die Freude, wenn du die Freude dann nicht hast. Also das ist wahrscheinlich auch sowas, was du brauchst halt, aber die Freude, dass du dir sozusagen wehgetan hast oder einfach wenn du dann fertig im Bett liegst und eigentlich gar nicht mehr Treppen steigen kannst, das ist bei mir immer so, ja, dann weißt du, dass ich was gemacht habe und bin ich froh drüber. Vielleicht würden sich andere dann drüber ärgern, aber das sowas brauchst du halt und einfach dieses Leben jetzt führen zu können, hier in St. Moritz Drehsaal zu machen, das ist für mich einfach dann auch viel Freude, wo man auch oft dankbar sein muss, dass man so ein Leben hat ja, jetzt keinen normalen Bürojob oder jetzt normales Studium, sondern einfach hier so leben zu können, finde ich schon sehr, sehr cool. Und ja, oft sitze ich halt auch dann mal draußen in der Wiese und denke mir, ja, ist echt sehr, sehr schön und du musst dich nicht beklagen, auch wenn heute früh zum Beispiel jetzt der Dauerlauf sehr, sehr schwer ging, weil gestern die Tempoläufe waren und da die Beine heute schwer gingen und heute hast du dich halt eher so rumgeschleppt und dachtest dir, du kannst nie wieder schnell laufen, aber der Körper macht halt auch nicht immer mehr alles
mehr. Nie wieder,
das
nie
kommt wieder. Mir auch sehr bekannt vor. Aber das ist auch in der Höhe noch ein bisschen krasser, ne? Also ich finde da, wenn du da halt irgendwie eine harte Einheit hast und ist ja nun mal weniger Sauerstoff in der Luft, das heißt, die Regeneration ist halt einfach in der Höhe auch nicht so, wie es im Flachland ist und dann sind auch lockere Läufe ein bisschen zäher auf jeden Fall am nächsten Morgen. Ja. Und auch das wirst du ja natürlich wissen, wenn du in Schaumfair unterwegs bist, das ist total toll, an den Seen zu laufen, aber es ist auch nicht komplett flach. Also für diejenigen, die noch nicht in St. Moritz waren, man denkt dann sich so, man guckt sich das vielleicht bei Google Maps an und denkt so, oh geil, das muss so eine Hochebene sein und dann sind da diese ganzen Seen, das kann man bestimmt total toll laufen. Das kann man auch total toll laufen, aber ein paar Höhenmeter sind da schon mit drin auch.
Ja, ich hab auch ganz dolle Mitleid mit euch, ja, wenn die Sonne scheint in den Bergen morgens.
Das Wasser glitzert. Das
ist ganz furchtbar. Also ich erinnere ja nur an die armen Läuferinnen und Läufer, die vor ein paar Wochen noch Schnee hatten, ne? So war das doch, ja. Also von daher hast du natürlich Glück gehabt. Ja. Aber das ist ja auch immer wieder so ein Thema zwischen Läufern und Triathleten, ja. Läufer kriegen ja Panik, sobald morgens zu Beginn des Laufs mehr als 15 Grad ist, ja. Das ist ja nichts, womit sich ein Triathlet ernsthaft auseinandersetzt. Da ist ja eher andersrum. Da überlegt man, ziehe vielleicht doch irgendwie noch einen Baselayer beim Radfahren drunter, ja, weil es vielleicht ein bisschen fresh werden könnte. Ja? Also das ist ja so ein bisschen umgekehrt. Ja? Zu Deutsch, Hitze ist ja auch etwas, womit man sich auseinandersetzen muss als Triathlet, weil der Triathlon-Sommer in Europa findet halt einfach eben auch bei Temperaturen statt, die dann schon mal gerne jenseits der 30 sein können. Was machst du da und wie orientierst du dich, wenn du weißt, okay, das kann jetzt da eine sehr heiße Umgebung werden beim Rennen? Du hast ja schon, glaube ich, mindestens ein sehr heißes Rennen dieses Jahr gehabt, ne?
Ja, also gleich mein erstes Rennen, ja, in Miami war sehr heiß da, war über 30 Grad und 80% oder 85% Luftfeuchte, das war beides so extrem hart. Ja, Hitze ist so ein Ding, wo wir wissen, da müssen wir noch dran arbeiten. Damit komme ich noch nicht ganz so gut zurecht. Ich eher als größerer Athlet, habe da einfach ein bisschen mehr Probleme. Und haben es schon versucht, so im Januar halt mit Namibia. Also da in Windhoek ist ja auch schon auf 1700, 1750 da sehr heiß, da zu trainieren, aber da war es halt eher sehr trockene Hitze, also da waren zwar auch über 30 Grad, aber so 15% oder sowas Luftfeuchte, also da hast du irgendwie auch noch nicht gar nicht so richtig geschwitzt, weil wahrscheinlich der Schweiß gleich getrocknet ist. Also es war nochmal angenehmer als Miami und da kam also beides zusammen, was mich dann in dem Rennen schon ganz schön ausgelockt hat. Und ja, seitdem versuchen wir jetzt halt noch ein bisschen mehr Augenmerk auch noch drauf zu legen, irgendwie noch mehr Sauna zu gehen. Oder halt indoor extra heiß zu trainieren, dass man dann ohne Ventilator fährt und nochmal irgendwie die Heizung mehr anmacht oder sowas, also dass man da echt nochmal gezielter drauf halt nochmal mehr schwitzt und heißer hat. Genau, also das ja versuche ich jetzt so, ich weiß nicht, ob es in den nächsten Rennen dann viel besser wird, aber das ist auf jeden Fall so ein Ding, wo ich noch sehr arbeiten muss und ich hoffe auch so, dass auch die Rennen in der Hitze mir sozusagen auch was bringen, dass mein Körper dann auch merkt, du hast das schon mal gemacht und dann sagen wir den Jahren dann auch da besser wird. Genau das sind wir eigentlich dran, sozusagen halt gezielt auf die Hitze zu gehen. Klar, jetzt hier in St. Moritz ist es ein bisschen schwerer, weil es halt draußen halt meist nur so 20 Grad sind, auch wenn die Sonne draußen ist. Ist zwar schön, aber jetzt nicht extrem heiß. Also in Deutschland ist ja, glaube ich, gerade sehr heiß. Also manchmal sehe ich es auf Bildern, dass jetzt gerade wieder nicht mehr auszuhalten ist und da ist hier in Bergen eigentlich sehr schön angenehm, was so zum normalen Training eigentlich echt gut ist, aber klar, wenn du das Hitzetraining speziell hast, jetzt nicht. Da ist das nächste Rennen in London ist, denke ich, ist jetzt da, also da ist es so schwankend, manchmal kann London auch eine Hitzewelle sein, dass auf einmal 35 Grad in der Stadt, aber es kann natürlich auch ein Regenrennen sein. Aber ich denke, hier haben wir also auch ein paar Indoor-Session halt gemacht, deswegen hoffe ich, dass ich da auch ganz gut vorbereitet bin. Aber wenn ihr Tipps irgendwie habt oder, ja, oder, noch mal so oder wisst, wenn ihr das schon gemacht habt oder sowas, ja. Also wenn ihr irgendwie was wisst, wie ihr es damals gemacht habt mit Hitzetraining.
Das Spannende wäre, das hatten wir schon oft besprochen, Ralf, mit Leichtathletik oder Marathon, ne? Das hast du ja vor allem auch damals, als du ja natürlich für die ARD in Tokio warst, ja auch vor Ort beobachten können, beziehungsweise damals waren ja die Marathonrennen ausgelagert in Sapporo, aber
und da war es natürlich dann tatsächlich zu den Rennen und auch zu 50 Kilometer gehen viel heißer als vorhergesagt, ja, also die hatten dann da so eine kleine Hitzeperiode. Es war nicht ganz so luftfeucht wie in Tokio, weil in Tokio ist es dann schon so, wie du das für Miami beschrieben hast, Rico. Also die langen Läufer und die langen Leister, also ja auch 50 Kilometer gehen, die befassen sich schon im Deutschen Leichtathletikverband extrem intensiv damit. Professor Carsten Hollander, einer der führenden Wissenschaftler oder medizinischen Wissenschaftler auf diesem Gebiet weltweit, der hält da auch sehr viele Vorträge. Ich glaube, Rico, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es dazu ein Paper oder sogar ein Video auf der Seite vom Deutschen Leichtathletikverband. Da musst du mal gucken gehen, weil die sich da schon relativ lange mit auseinandersetzen, weil die letzten großen Ereignisse der Olympischen Spiele waren ja immer in Regionen, wo du extreme Hitze erwarten musstest. Also wir hatten das in Rio, wir hatten das in Doha logischerweise, und das weiß man ja dann Jahre im Vorhinein, was da passiert. Ja, es war klar, dass es halt in Tokio, selbst in Sapporo dann, wo es tatsächlich stattgefunden hat, ähnliche Bedingungen sein würden. Also die haben da schon eine sehr lange Befassung mit. Weil normalerweise ja diese Wettbewerbe in der Leichtathletik eben nicht im Sommer oder nicht zu den Uhrzeiten stattfinden. Ja? Weil Philipp musste ja immer, musste seinen Biorhythmus völlig ändern, weil er dann immer die Wettkämpfe frühmorgens hatte. Ja? Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du dann tatsächlich 50 Kilometer gehen.
Früher abends um halb 10, 5000 ja. Meter in Belgien gelaufen bist.
Ja, oder, ne, oder 10, ja. Kilometer, ja. 10 Kilometer in Tokio, ich weiß noch sehr genau, weil wir bei Constanze Klosterhalfen waren, ja, die ist ja da auch wirklich noch sehr gut gelaufen, war der Achte. Die hat danach 2 Stunden lang in der Mixzone gesessen, weil sie so fertig und alle war. Und da waren viele, die da Ewigkeiten rumgesessen haben, anstatt jetzt dann mal wieder zu gehen. Aber die konnten halt einfach nicht mehr. Ja? Und die waren halt so komplett leer, obwohl du ja dann halt auch bei den Bahnrennen eine Verpflegungsstation hattest. Ne? Also du hattest da immer dann auf der Gegengrade die Option, Wasser zu nehmen. Ja. Ja. Das überlegst du natürlich, dann machst du das ja, weil bei der Geschwindigkeit ist das natürlich ja noch mal schwerer. Ne? Und du verlierst natürlich auch immer ein paar Zehntel, das ist ja klar.
Ja, das ist ja eigentlich nicht erlaubt, oder? Diese Verpflegung auf der Bahn.
Das ist erlaubt. Das ist da erlaubt, wenn bestimmte Temperaturen...
Wird aber selten praktiziert, außer in solchen...
Okay. Aber selbst bei 5000 gibt es das auf der Bahn.
Ja, genau. Ich kenne es aber auch nur von großen internationalen Meisterschaften, wenn halt außergewöhnliche Hitze erwartet wird. Es ist jetzt nicht so, dass bei jedem, sagen wir mal, Diamond League Meeting das aufgebaut ist zwangsläufig. Okay. Es ist schon, ich sag mal, eher in Ausnahmesituationen angeboten sozusagen. Aber ja, wenn wir schon beim Thema Hitze und auch Hitzetraining sind, bietet sich natürlich an, eine Brücke zu schlagen generell zum Training, weil das ist ja auch was unsere Leute hier total interessiert, und zwar nicht nur dein Lauftraining, sondern generell einen Einblick vielleicht zu bekommen, wenn du darüber reden möchtest. Ich weiß nicht, wie geheim dein Training ist für dich oder wie dein Coach dazu steht, aber so ein Feeling zu bekommen, wie funktioniert das Training von Rico Bogen, um 73-Weltmeister zu werden? Also trainierst du, also wir wissen ja, Triathleten üblicherweise ein paar Einheiten mehr als die Läufer, weil wir liegen ja nur in der Sonne und essen Eis. Aber nee, es ist ja, also wie sieht das aus? Trainierst du jeden Tag deine 3 Disziplinen oder wie hast du da Schwerpunkte? Wie viele Kilometer in der Woche läufst du, schwimmst du, fährst du Rad? Nur so ein Feeling. Ich weiß natürlich, das ist abhängig von der Saison oder vom Saisonzeitpunkt auch total unterschiedlich. Aber das ist natürlich total spannend für die Leute, die sich natürlich auch gerne bei unseren Gästen versuchen, was abzugucken. Was sind so Schlüsseleinheiten für dich? Was macht dir besonders Spaß? Was sind die Hasseinheiten? Nimm uns da mal gerne mal mit.
Ja, also so ein normaler Aufbau ist eigentlich so, dass Montag und Freitag meist ein bisschen ruhiger ist. Wo ich nicht alle 3 Einheiten habe, ist da meist Schwimmen und Athletik. Jetzt in Bergen mache ich dann oft Schwimmen und Wandern gehen, weil ich auch wandern mag. das mache ich jetzt zu Hause nicht, aber jetzt in Bergen dann schon. Und dann, ja, meist dann die anderen Tage wird dann meist schon alle 3 Einheiten trainiert. Dienstag ist oft eigentlich das harte Laufen. Also dann meist mache ich die harte Einheit eigentlich ganz gerne als erstes, dass man das als erstes weg hat. Hier in St. Moritz ist es auch so, dass es halt eher ruhiger losgeht als so 8:30 um 9. Zu Hause ist es manchmal schon, dass es früher losgeht. Also vor allem Schwimmzeiten sind in Leipzig manchmal schon um 7. Da finde ich eigentlich auch nicht so ein Freund, so um 6 schon aufzustehen. Ich stehe gerne so um 7 oder um 8 auf, weil da wäre ich auch natürlich wach, und so um 6 muss ich mir schon sehr einen Wecker stellen und mich da ein bisschen rausquälen. Aber ja, hier also meist so um 8:30, 9 Uhr die erste Einheit, dann halt da wäre es ein schneller Lauf. Genau, also jetzt hier war jetzt mal 8 mal 1000 laufen. Manchmal baue ich halt auch noch was Schnelleres mit ein. dass wir noch ein paar 300er machen. Das finde ich ganz gut für die Ökonomie, die hohen Geschwindigkeiten zu laufen, auch wenn ich sie jetzt nie im Wettkampf laufe. Also wenn ich da jetzt 5 Sekunden oder auf die 300 laufe, was ich glaube 240 oder so Pace ist, so schnell laufe ich dann jetzt nie im Wettkampf, aber trotzdem für die Ökonomie und die hohe Technik ist es einfach gut, das auch dabei zu haben. Genau deswegen ist es halt immer so ein Wechselspiel zwischen mal längeren Sachen und auch mal kurzen Intervallen. Und dann ist meist Lockerrad. Hier gibt es nicht ganz so viele flache Strecken, also so mal Loja Pass so schon, aber wenn du noch einen Berg hochfährst, dann ist es dann auch wieder ein bisschen anstrengender, aber also das ist zumindest den Herzogensbereich schon unhältst und einfach nur ausrollst sozusagen. Und dann am Abend dann nochmal schwimmen. Dann oft jeder schon mal ist halt so, ja, es gibt ja 6 Bahnen und 18 Uhr wird es dann wieder leerer. Also wenn man jetzt 18 Uhr geht, dann ist es wieder leerer hier in St. Moritz. Genau, Mittwoch ist dann so ein Tag, wo es dann Radfokus ist. Also da meist dann Rad in der Walle. Da kommt dann auch drauf an, ob, also hier am Berg ist auch ganz gut KA-Training, also niedrige Trittfrequenz, da will man so ein bisschen die Muskeln stimulieren, dass da sagen pro Pedalumdrehung halt sehr viel Muskeln Kraft aufgebracht werden muss. Also das ersetzt sozusagen ein bisschen das Krafttraining, also spezifisch halt in der Einheit oder auf dem Rad, was es einfach nochmal spezifischer macht und deswegen dann eigentlich nochmal mehr bringt. Also solche Intervalle oder halt auch am Berg gehen auch gut so 4x5 Minuten an der Schwelle oder drüber oder so 30-30 für die Vorzeit Max. Also wir haben ja eigentlich jetzt nicht nur einen Fokus, dass wir jetzt nicht nur KA-Training machen oder nicht nur Vorzeit Max Training, sondern meist so einmal Tore die Vorzeit Max und einmal so KA, dass man so beides so ein bisschen mit drin macht. Und wenn es dann mehr zu den Wettkämpfen geht, dann noch die längeren Intervalle. Da auch mal 10 Minuten, also letztes Jahr bin ich mal 6x10 Minuten im Auflieger gefahren, dann aber auch so leicht bergan, wo man einfach nochmal die Position übt, die brauchen wir auch, halt einfach lange in der Zeitfahrposition fahren, was ja für den Rücken dann doch auch oft anstrengend ist. Genau, und Donnerstag ist dann nochmal langer Tag, heute geht es auch noch 5 Stunden aufs Rad, also so einfach lange Tour, da ist hier Julia Albula Passrunde, das ist so eine 4-Stunden-Runde, heute fahre ich wahrscheinlich noch nach Davos und dann Albula zurück, also ja, das sind eigentlich meine Lieblingseinheiten, so lange Radausfahrten, weil da weißt du einfach, dass du was gut machst und dann kannst du meist noch irgendwie in der Mitte nochmal einen Kaffee trinken gehen und weißt trotzdem, dass du das alles wieder Kaffeekuchen, trotzdem kriegst du alles wieder runter. Also das ist eigentlich so meine Lieblingseinheiten. Vor allem, wenn es in neuen Gegend ist und ich da irgendwie noch auf dem Rad die Landschaft erkunden kann. Also irgendwie da mir eine Strecke vorher mache und dann das erste Mal fahren, das mache ich immer echt sehr gerne. Das steht halt nochmal an und wenn dann so super Wetter ist, dann macht es echt Spaß. Und Freitag dann halt wieder ruhiger, meist nur schwimmen und Samstag ist dann, wenn es mir gut geht, nochmal Lauf in der Walle. Manchmal machen wir auch Berg in der Walle halt mit rein, nochmal so 15 mal eine Minute berghoch oder so. Das geht ja auch ganz gut. Und dann auch wieder locker Rad und nochmal Schwimmen am Abend. Und Sonntag ist eigentlich meist dann nochmal Rad und Lauf. Da ist ein längerer Lauf, so 1,5 Stunden. Und Rad dann meist auch nochmal ein bisschen länger, aber mit ein paar Intervallen drin. Also ja, eigentlich immer so, also wenn es gute Wochen sind, halt zwei Radintervalle, 2 Laufintervalle und schwimmen meist so auch 2x schnell und sonst halt eher locker, ja. Aber ja, im Endeffekt kommen wir so 25 bis 30 Stunden halt raus insgesamt, ja.
Ja, das ist eine normale Trainingswoche. Ja, Philipp überlegt jetzt gerade, dass das vielleicht doch nichts für ihn ist. Wer genau aufgepasst hat, es fehlt der Ruhetag. Denn beim Triathlon, ne, wie heißt das so schön, Rico? Entlastungstag, ne?
Ja, Entlastungstag wird trotzdem 2x trainiert, ja.
Genau.
Ja. Ja. Da gab es bei, ist bei Laufen, dass ihr so einen kompletten freien Tag habt oder macht ihr eigentlich auch jeden Tag?
Also gibt es bestimmt, um Gottes Willen, ich sehe schon Ralf, Ralf will wahrscheinlich sagen, gibt bestimmt Leute, die das machen.
Naja, das gibt es natürlich. Tatsächlich.
Ja, ja.
Sagen wir mal so, die groben Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, die findest du natürlich in Ausdauersportlern ja überall so ein bisschen wieder. Ja, das ist ja klar. Tatsächlich ist es schon ein Unterschied, wie hart du dich belastest. Und ich glaube, das ist dann schon auch von Trainingsphase zu Trainingsphase unterschiedlich. Ne? Also es gibt sicher eine Menge Läufer, die einen Ruhetag machen. Das ist dann vielleicht halt auch ein Tag, wo man dann verstärkt Regeneration macht. Ja? Was ja da fehlt, ist diese Komponente, okay, ich gehe dann schwimmen. Ja, weil da hast du ja dann eben auch logischerweise weniger Impact. Der Wasserdruck kann ja noch regenerativ wirken und so weiter. Das hast du ja jetzt erstmal im klassischen Lauftraining nicht. Deshalb ist das so ein bisschen verschoben, logischerweise. Ja, aber im Prinzip würde ein Läufer immer sagen, ja, dann gehe ich locker laufen. Wenn sie das denn machen, wenn sie dann tatsächlich auch locker laufen. Ja, weil das ist oft ein Punkt, wo zu schnell gelaufen wird.
Ja, genau. Also für uns war es meistens ein Ruhetag, um jetzt hier die Terminologie aufzugreifen. Man wird es wahrscheinlich eher als Entlastungstag bezeichnen, wenn du nur eine Einheit hattest. Mhm. Also klar, an einem Longrun-Tag, wenn ich 30 bis 40 Kilometer laufe, das ist natürlich dann auch nur eine Einheit, aber das ist ja kein entspannter Tag. Aber wenn jetzt irgendwie der Coach sagt, heute nur eine Stunde laufen, 15 Kilometer oder irgendwie sowas, dann und der Nachmittag ist frei oder so, dann ist das, würde ich das als Ruhetag oder würde ich das eher als Ruhetag bezeichnen. Und sonst war bei uns eigentlich schon Standard zweimal laufen am Tag als Marathonläufer. Klar, ich habe früher auch auf der Bahn angefangen, aber als Marathonläufer war schon immer so die Benchmark plus minus 30 Kilometer am Tag, egal wie jetzt die dann zustande kommen, 18, 12, 20, 10, keine Ahnung. War auch unterschiedliche Einheiten, manchmal auch Nachmittag noch Bergsprints, wenn du am nächsten Tag irgendwas Intensives hattest, so als Vorbereitung, so als kleine Stimulation. Zweimal hatten wir in der Woche noch Kraft, das ist eine spannende Frage. Machst du noch zusätzlich zu den schon drei Sportarten, habt ihr separate Krafttrainingseinheiten, wo ihr in den Kraftraum geht? Das hatten wir als Läufer schon meistens zweimal in der Woche noch. Und auch, damit meine ich jetzt nicht nur so ein bisschen Stabi, sondern dann hat man schon auch mal noch ein paar Gewichte, ein bisschen bewegt, Kniebeugen etc., solche Sachen.
Ja, ich baue es nicht so wirklich ein. Also ich finde, entweder muss man es halt richtig machen und richtig durchziehen, dass man halt, also bei mir ist immer so, meist kriege ich davon Muskelkater halt zu viel und dann laufen die anderen Einheiten noch schlechter oder zu schlecht dann, also das halt in zwei, drei Tage halt einfach zu müde bin. Kann wahrscheinlich sein, dass wenn man es halt dann sehr, sehr regelmäßig durchmacht, dass es dann halt irgendwie besser wird. Aber ja, ich mache es nicht ganz so regelmäßig und weil ich auch eher muskulärer Typ schon von Hause aus sehr gut muskulär bin, ja, versuche ich dann manchmal noch eher Stabi zu machen, halt um einfach die kleinen Muskulaturen zu machen, zu trainieren. Aber jetzt große Gewichte mache ich selten. Im Winter haben wir es noch öfter gemacht, wo noch nicht ganz so viel Umfang war. Was da jetzt einfach als Grundlage schon noch, aber ja, jetzt eher nicht mehr. Aber das ist ja, glaube ich, auch so immer so sehr, sehr.
Ich glaube, aber also, genau,
manche sagen, man braucht es auf jeden Fall und manche sagen, man braucht es nicht, ja.
Ganz genau, ganz
genau. Das ist eine Generationenfrage. Also die Tendenz im Laufen ist eindeutig zu
mehr geworden.
Ja, zu regelmäßigem, auch wirklich jetzt nicht nur im Stabi-Bereich, sondern wirklich richtig strukturiertem Krafttraining. Eindeutig. Und im Triathlon aber, auch.
Genau,
und im, sagen, und im so Triathlon auch.
10 Jahren wahrscheinlich.
Im Triathlon auch,
ja. Ja, also das, die, das die ist, glaube ich,
Norweger waren sie auch nicht und sowas.
Ja, ich wäre mir da nicht ganz so sicher, ob die das alles so posten oder preisgeben. Ne? Das ist das eine, da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Aber die Tendenz geht eindeutig dahin, das strukturiert mit einzubauen, weil eben viele Dinge dadurch einen Benefit haben. Vor allen Dingen natürlich das Laufen, ja? Also Position halten und so weiter, solche Geschichten. Das ist schon ein großer Unterschied.
Ja. Wobei ich mir natürlich beim Triathlon wieder, dann sehe ich hier so ein bisschen die Schwierigkeit, wo tust du das halt noch einbauen, ne? Bei den Läufern kannst du natürlich nur sagen, okay, du hast halt, wie gesagt, Marathon ist vielleicht dann jetzt extrem, also wir trainieren natürlich zeitlich betrachtet sehr viel weniger als ein Triathlet trainiert, stundentechnisch betrachtet. Es gibt natürlich auch viel kürzere Disziplinen, ne? 800, 1500 als Mittelstrecke, die machen jetzt keine 200 Kilometer Umfang, logischerweise die Woche, die machen vielleicht 100 und in der Umfangsphase vielleicht auch 120. Vielleicht gibt es auch Ausnahmen, die 140 machen, aber die haben natürlich ganz andere Kapazitäten, sowas auch noch einzubauen in den Trainingsplan. Bei euch natürlich, wenn du sagst, du hast viele Tage, wo eben auch dann ja auch alle drei Disziplinen abgedeckt werden müssen, ist halt auch schwer, nochmal eine richtige, und ich sage jetzt eben mit richtig meine ich nicht nur, du machst ein bisschen Plank-Variations irgendwo im Kraftraum, sondern du versuchst dann da auch wirklich Reize zu setzen, ist ja auch schwer, das dann irgendwo in einem Trainingsplan unterzubringen, weil dafür musst du wahrscheinlich im Zweifelsfall irgendwas anderes ja dann rausnehmen, und das ist dann wahrscheinlich auch immer so eine, ja, eine Frage vom Trade-off, bringt mir das so viel mehr, dass es was anderes ersetzt. Und das ist wahrscheinlich auch eine Körperfrage, eine Typfrage. Kommst man vielleicht schon eher über das Thema Muskulatur, wie du es gesagt hast, oder braucht jemand vielleicht dann nochmal ein bisschen zusätzlichen Input? Also das ist dann auch immer so. Oder auch eine Trainerfrage vielleicht, ja.
Ja klar, das hatten wir ja hier auch schon ein paar Mal. Philipp, du hast ja dann eben zuletzt auch mit Renato einen Trainer gehabt, der aus einer ganz anderen Zeit kommt, ja, der diesen Zugang so noch nicht hatte. Das ist sicher auch immer so ein Hauch, eine Philosophiefrage, das ist ja klar. Auf der einen Seite darf man auch nicht verwechseln, KA, also Kraftausdauertraining auf dem Rad, ist ja jetzt vom Impact her weit entfernt von einem tatsächlichen Hanteltraining. Ja? Also das ist halt anders, das ist natürlich sehr spezifisch. Ja? Insofern ist das ja auch ein Trainingsmittel, das, also ich kenne, glaube ich, keine Triathleten, die das nicht machen. Ja, also das macht eigentlich jeder, ja. Und natürlich grundsätzlich ist Schwimmen ja etwas, was eben auch aufgrund des Widerstandes eine Kraftbeanspruchung hat. Aber auch das ist ja kein Krafttraining, weil Schwimmer machen natürlich auch richtig Krafttraining, ne? Also das ist ja jetzt nicht nur, dass sie sagen, ja, ich schwimme ein bisschen oder ich schwimme mal ein bisschen mit Paddles. Da sollte man sowieso durchaus einen genauen Blick drauf werfen, warum man das macht und wann man das macht, weil das ist halt, das wirkt halt schon direkt auf die Technik, ne? Also das ist auch schon so, also, und nicht nur positiv auf die Technik. Aber auch da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, das ist ja klar. Auch Bergaufläufe verändern ja die Ökonomie, ne? Also du läufst ja anders logischerweise bergauf, als wenn du auf der Ebene läufst, ja. Und eben, ich meine, in der Höhe, ja, erzählt mir doch nichts. Da läuft man doch von alleine, man hat ja gar keinen Luftwiderstand, das fließt doch so dahin, ja.
Das denkt man in St. Moritz vielleicht auf der ersten Runde, Runde im Stadion, genau. Aber wenn du dann irgendwie Tausender oder was Längeres machst, dann denkst du dir, oh, ist anders wie zu Hause.
Ja, aber bei den kurzen Sachen ist echt so, dass man es merkt, also so 200er und auch so 50 mehr Sprints, die gehen, da bin ich schon schneller als unten, aber wenn du dann merkst, dass die Atmung nicht mehr nachherkommt, dann bist du langsam, ja.
Genau.
Ja, das ist
bei 200 ist meist, dass jetzt halt so gut geht und danach atmest du übelst hart in der Pause. Aber dabei ging es immer super.
Ja, ja, das ist, da sage ich immer Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Ihr hättet ja auch Sprinter werden können, aber nein, wolltet ihr nicht. Ja,
ja. Wir hatten ja vorher schon ganz kurz das Thema gestreift. Finanzierung von Sport, beziehungsweise du hast ja auch gesagt, 4 Wochen warst du jetzt in St. Moritz, die nächsten Wettkämpfe stehen an. Nimm uns da mal mit, wie bei dir jetzt so diese ganze Situation aktuell aussieht oder sich vielleicht auch durch deinen großen Erfolg im letzten Jahr vielleicht auch hoffentlich deutlich verbessert hat, wie so das Sportbusiness vielleicht bei euch Triathleten ist. Also was wir ja schon mal vorwegnehmen können, ist der erfreuliche Umstand, dass wir auf jeden Fall eine Partnerüberschneidung haben, denn unser Podcast-Partner Olymp ist auch dein Partner und wie kam es dazu? Nimm uns mal mit, das ist ja auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht der klassische Partner, den man in der Sportwelt erwartet, aber wir wissen ja auf jeden Fall, dass es bei Olymp, die natürlich ganz tolle Hemden auch machen natürlich, das wissen unsere Leute, die hier zuhören schon, weil wir da auch eine coole Aktion hinsichtlich Bietigheimer Silvesterlaufplan. Da arbeiten natürlich viele Menschen, die einen sehr tollen, großen sportlichen Background haben und das Herz am rechten Fleck haben. Wie kam das bei dir so? Was ist dein Connect zu Olymp?
Ja, eigentlich so durch die WM wieder. Da kam dann der Florian Neuer, hatte mir dann, glaube ich, erstmal über Instagram geschrieben, ja, hey, ich bin sportbegeistert und finde es cool, wie du hier auftrittst und über den Erfolg gratuliert. Und sind wir immer mehr in Kontakt geblieben. Er hatte mir dann halt mal Hemden zugeschickt und auch, die haben auch eine normale Pullover und so. Und ich fand es eigentlich alles so sehr, sehr schön. Und habe es halt sehr gerne getragen. Und ja, sind wir so weiterhin in Kontakt geblieben. Ich habe immer mal berichtet, wie es läuft. Und er ist einfach ein sehr, sehr netter, der sehr sportbegeistert ist, er selber noch Sport macht, jetzt wenn es die Arbeit zulässt. Jetzt hat er auch einen Triathlon hier wieder gemacht. Also ich glaube, also er war ja Läufer und geht jetzt mehr in Triathlon, wenn ich es so richtig erkenne.
Ja, total.
Genau, deswegen sind wir halt immer in Kontakt geblieben und dann ist so im März, April wurde es dann halt nochmal mehr konkreter, dass wir dann auch mit meinem Manager halt Gespräche geführt haben, ob wir jetzt noch eine richtige Partnerschaft halt machen wollen. Und ich sie halt sagen, richtig präsentiere, auch mit auf meinen Einteller drauf. Und ja, genau, da freue ich mich da halt, Olymp da auch mit einer Seite zu haben, was halt sozusagen aus einer guten Freundschaft entstanden ist und sie jetzt dann auch zu präsentieren zu können. Dann auch bei den Rennen bin ich jetzt auch schon aufgefallen, weil ich halt jetzt dann halt immer mit guten Hemden oder guten Pullover rumlaufe.
Im Triathlon-Business wird nicht von allen verfolgt, dieses Konzept.
Ja, aber das ist ja das Geile, weil so kreierst du natürlich eine geile Aufmerksamkeit, weil es eben ungewöhnlich ist, finde ich voll stark, ja.
Ja, also da hatten mich drei Leute gefragt an dem einen Abend, ob ich jetzt irgendwie noch ausgehe. Und eigentlich habe ich nur meinen Radler gefragt, ob ich noch irgendwie zum Date gehe oder sowas. Und ja, bei mir war es eigentlich sozusagen normal, sage ich mal, so angezogen zu sein. Aber ich finde halt den Stil halt auch cool. Also ich bin auch eher einer, der sich gerne eher besser kleidet. Und ja, die meisten laufen halt eher mit Sponsorentrikot rum oder mit Jogginghose und dann irgendwie noch so ein leichten T-Shirt.
Mit Finisher-Shirt von den letzten 10 Rennen.
Ja, das natürlich auch, ja. Die Age-Gruppe sind nochmal was anderes, dann auch manchmal mit Einzeller, dann direkt zum Essen gehen. Genau, das wurde dann auch im Podcast eben genannt, dass ich da sehr aufgefallen bin, dass ich da so angezogen bin, als würde ich jedes Mal zum Date gehen. Und das ist halt einfach cool, wenn du so halt sozusagen jetzt nicht aufrenkst, dass du sowas hast, aber einfach, weil ich es halt einfach gerne trage, halt so das zu präsentieren, ja. Und ja, generell muss man sagen, durch die WM wurde es halt einfacher mit den Sponsoren, dann kamen halt viele auf mich zu. Da hat halt zum Glück mal gleich mein Manager auch an der Seite, den ich halt auch schon
viel... Hattest du den schon vor deinem Erfolg? Das wäre vielleicht noch spannend zu wissen. Oder ja. Wie kam das, oder kam der Kontakt erst nach deinem Weltmeistertitel zustande?
Den hat schon vorher, also er ist auch Chef von Q-Cycle, also von meiner Radmarke, die ich fahre, aber er hat früher auch schon mal dieses Team Bike Boutique, Team BBT war es, glaube ich, also mit, da waren ja, also Brett Satt war Coach und da waren eigentlich die besten Triathleten früher, 2006 bis 2014 oder sowas, waren so die besten Triathleten drin. Da war er auch schon Manager, deswegen hat er sozusagen auf dem Gebiet schon Ahnung und wir waren halt vorher, die haben seit 2022 angefangen, also eigentlich das erste Mal, wo ich so ein bisschen mehr in Mitteldistanz eingestiegen bin, hatten wir halt schon immer Kontakt und der hatte mich halt schon immer unterstützt und schon vor der WM hatten wir sozusagen schon gesagt, ja, er wird auch jetzt sozusagen mein Manager und dann war es halt Zufall, dass ich an dem Tag dann noch oder dann die Tage danach dann auch Weltmeister wurde, danach kamen dann auch recht viele Manager-Anfragen, also da waren irgendwie 5 bis 10 Manager-Anfragen, die dann auf Instagram irgendwie alle kamen und gefragt haben, ja, können wir dein Manager sein? Aber ich hatte halt dann schon dort ihn und bin auch sehr glücklich mit ihm, weil er halt einfach mich sehr unterstützt und auch in vielen Rennen mich begleitet, was so ein Manager, glaube ich, normalerweise nicht macht. Aber wenn kein anderer Zeit hat, dann ist er eigentlich immer dabei. Oder jetzt hier, bringt nach Le Sable, hat er jetzt mein Zweitfahrer sozusagen mit dahin gebracht, da konnte ich jetzt ohne Rad fliegen und er hat es im Auto mitgebracht, also er unterstützt mich ja schon sehr gut und genau, dann mal nach der WM mussten wir halt schon sehr selektieren, wen wir wollen, also was jetzt auch die beste Leistung für mich ist, sagen, auch bei Neo haben wir da viele Neos ausgetestet, bevor wir dann einen sozusagen richtig zugesagt haben, das war echt ein langer Weg und was dann auch halt für mich sehr neu war, nach der WM halt da nochmal in den Gesprächen auch mehr mit rein zu sein und wo dann natürlich auch viel Zeit drauf ging, was ein bisschen ans Training sagen verloren ging und deswegen, ja, ging ja auch die Monate danach war es ein bisschen schwerer wieder, jetzt sind eigentlich die ganzen Deals ja eingetütet, also jetzt hast du ja eigentlich erstmal deinen Partner erstmal und jetzt musst du sagen, sie nur gut präsentieren und, und das, ja, versuche ich so gut wie möglich, und deswegen ist es jetzt sagen mit den Gesprächen wieder ruhiger geworden, was auch angenehm ist, aber ja, ich bin auf jeden Fall jetzt finanziell besser abgesichert als vorher, und was sehr, sehr gut ist, ja, und genau, es ist aber dafür bei der Weltmeisterschaft schon sehr, sehr gut.
Ist ja gar keine Frage, ja. Ich schilder das mal aus meiner Sicht, ja. Also ich hatte am Rande, weil ich mich latent auch für diesen anderen Sport interessiere, natürlich die Ergebnisse auf Lanzarote und natürlich, weil das natürlich in der Szene, Philipp, da kannst du dir vielleicht vorstellen, ja, sehr wahrgenommen wird. Ja, also wenn ein Deutscher in Deutschland Patrick Lange abzieht, das ist jetzt nicht eine Side-Note ist, ne? Sondern da sagt jeder, wer ist das? Was macht der? Was kann der? Wie sieht der aus? Ja, keine Ahnung, ja. Das geht sofort los, ja. So, dann hat Rico ja die WM gewonnen. Kannst du dann gleich auch nochmal erzählen, wie das eigentlich war? Und so diese Momente, wenn du dann weißt, oh, scheiße, jetzt bin ich Weltmeister, was mache ich jetzt, ja? So, und dann hatte ich mitbekommen, dass Rico zusammen mit seinem Manager, und da sehe ich schon, dass da ein smarter Ansatz ist, gesagt hat, okay, wir gehen mal nach Nizza. Ja, also zum Ironman in den letzten Jahren, Ironman-Weltmeisterschaften, ja. Und dann habe ich Rico angeschrieben, und dann war es überhaupt kein Problem, ja, zu sagen, komm, wir lernen uns da mal kennen. Ja, weil das eine sind Ergebnislisten und irgendwelche Namen und Zahlen und Daten, aber das andere ist, dass man ja sofort mal einen Kontakt hat, ja, und dass man Menschen kennenlernt und weiß, wie ticken die, wie sind die drauf und so weiter. Jedenfalls habe ich dich und euch, ja, also du bist ja da zusammen mit deinem Manager unterwegs gewesen, erlebt wie, wie soll ich sagen, sehr interessierte, sehr offene Menschen, die versucht haben, in dieser großen Welt des Triathlonsports sich vorzustellen. Ja, also jetzt nicht irgendwie aufdringlich, sondern einfach zu sagen, hey, ne, hier bin ich, ja, schön, dass ich hier sein kann, cool, ja, und kannst ja noch mal schildern, wie für dich das Wochenende in Nizza war. Das war ja auch ein besonderes Wochenende, es war das letzte Rennen von Jan Frodeno und so weiter, ja, wo natürlich der Fokus ganz woanders ist als beim frisch gebackenen, überraschenden 70.3 Weltmeister, ja. Aber da einfach aufzutauchen und zu sagen, hey, hallo, hier, ich bin der Rico Bogen, das ist mein Manager, oder umgekehrt, ja, ich bin der und der, bin der Manager von Rico, das ist smart, das ist halt total smart, ja. Wie war denn für dich das Wochenende da?
Ja, genau, es war ja, glaube ich, 2 Wochen oder 3 Wochen später. Also es hat sich ja super angeboten, weil es halt direkt danach war und Nizza jetzt auch mal näher ist als Hawaii. Nach Hawaii wäre ich wahrscheinlich nicht geflogen, aber Nizza bietet sich ja an.
Da solltest du nochmal drüber nachdenken in deinem Sport.
Ja, ist zumindest nicht für das, aber also jetzt nicht nur um Hallo zu sagen, aber später soll es natürlich auch die Reise hingehen. Aber genau, da, das war auch echt cool, da die Atmosphäre mal so aufzunehmen, für wenn da als erstes Mal zum richtigen Wettkampf direkt dann überrumpelt sich wahrscheinlich auch, aber ist auch nochmal, ja, krasser aufgezogen. Also ich war dann natürlich auch im Zielbereich dann da, wo die ganzen Medien, Personen waren und da auch da sein Ledo halt dann einlaufen zu sehen, sich auch echt sehr gefreut hat, und mit der Familie dann da gleich alles im Zielbereich. Ja, da kommen auch bei mir immer wieder Emotionen hoch und Gänsehautmomente. Ja, weil dafür macht man es einfach, den Sport dann, ja, sich da dieses Zielband in die Hand zu nehmen, das ist immer wieder ein super Gefühl, und um das dann schon so zu sehen und ja, dieser, ja, Hype und wie viel da einfach da dort ist, ist echt schon sehr cool zu sehen. Und war halt einfach schon mal gut, dass ich da einfach nur als sagen Zuschauer dann da war, einfach mal, ja, da halt Hallo sagen, da ein paar halt mal angesprochen zu sein, aber klar war auch, dass ich jetzt noch nicht so als übelst im Mittelpunkt stand, deswegen war es einfach gut, erstmal reinzukommen, da auch mal kurz im Ironman Live Gespräch, da war ich mal kurz dabei drinnen und einfach reinzuwachsen, und da war es halt einfach ein guter Zeitpunkt, weil es halt sagen für mich dann kein super wichtiges Rennen war. Klar war auch, dort konnte ich halt nicht so super trainieren. Also da war ich halt 3 Tage dort und habe dann nur mal ein bisschen Lauf gemacht oder so. Wenn da jetzt irgendwie noch ein sehr, sehr wichtiger Wettkampf gewesen wäre, wäre es nicht gut gewesen. Aber da halt mein Saison-Highlight sozusagen schon vorher war und so halt sehr frisch war, war es einfach super. Und hat mir einfach in der Entwicklung halt viel weitergebracht. Ich war da halt noch 22 Jahre alt, deswegen war es halt alles noch sehr neu für mich. Und klar musste ich auch erstmal damit klarkommen, halt Interviews zu geben, dann ja auch meist auch auf Englisch und halt alles erstmal so aufzunehmen, was halt dann doch sehr plötzlich kam. Und da entwickle ich mich, denke ich, auch einfach gut weiter. Und dafür war es super, da sein zu können.
Ja, und dann gab es ja noch die Selfish Night of the Year, also die große Verleihung, sagen wir so, das ist das Klassentreffen der Triathleten in Deutschland, wo dann halt verschiedene Ehrungen stattfinden und so weiter. Da warst du, Rico, nicht der Einzige, der gut angezogen war, sondern da sind dann alle mal im feinen Zwirn unterwegs. Und da hast du, glaube ich, zum ersten Mal persönlich auch Jan kennengelernt oder zumindest habt ihr mal persönlich länger gesprochen als nur Hallo, wenn ich das richtig weiß. Ne? Wie war das da? Weil das war ja praktisch der feine Gala-Abschied von Jan, ne? Weil ja klar war, okay, die Saison ist vorbei und seine Karriere ist vorbei, seine spezielle Karriere ist vorbei.
Ja, das war sehr cool. Den Abend fand ich super, weil er halt einfach alles Triathleten waren. Also da wurde ich dann natürlich auch oft erkannt und konnte eigentlich fast die ganze Zeit reden. Einfach da so einen Galaabend nochmal so ausklingen zu lassen, die ganze Saison, ist echt cool. Und ich habe wahrscheinlich die letzte Möglichkeit nochmal so genutzt, um Jan nochmal so da so besser kennenzulernen. Und da war er auch total entspannt. Mit Sebastian Kienle war ja noch so ein kleines Battle da mit so ein paar Show-Einlagen und beide waren auch ein bisschen angetrunken. Da war es dann auch nochmal einfacher mit denen zu reden.
Sie hatten zwei Bier.
Die hatten, glaube ich, sehr viel Wein getrunken. Aber ja, das war super und da war genau, das war das erste Mal so, wo ich sehr, sehr lange mit Jan reden konnte. Klar war auch, er hatte auch mal eine Schlange hinter sich, also wenn ich mal 10 Minuten mit ihm geredet habe, da standen schon wieder 20 Leute an, die auch mit ihm reden wollten. Und also er sieht mal halt einfach, dass er nochmal ein ganz anderes Niveau ist und dass dann auch einfach übel viele mit ihm kurz reden oder ein Bild machen wollen. Aber er hat auch eine unglaubliche Karriere vor sich, hinter sich und war halt einfach so lange ganz oben und das muss man erstmal erreichen und ich glaube, jetzt mit über 40 Jahren kann man da auch sagen, er kann sehr glücklich und zufrieden in seinen Ruhestand gehen und ist jetzt natürlich aber immer noch vertreten. Also wir haben uns jetzt immer mal noch bei den T100-Rennen gesehen, weil er da ja als Moderator jetzt dabei ist und da ja auch immer mit zu den Rennen fliegt. Deswegen kreuzt uns jetzt unser Weg immer noch. Ich dachte eigentlich schon da, dass er dann fast gar nicht mehr so sagen im Sport dann, dass ich das sozusagen noch letzte Möglichkeit war, überhaupt nochmal richtig mit ihm zu reden, aber er ist ja halt doch noch sehr drin und war es einfach cool, da nochmal mit ihm reden zu können und da wurde ich ja auch als Zweiter dann ausgezeichnet, als Triathlet des Jahres in Deutschland als Zweiter hinter ihm, was auch echt eine coole Auszeichnung war, weil man dann einfach sieht, dass auch die Fans, die Zuschauer halt sozusagen einen den Titel anerkennen und sagen, ja, du hast echt eine super Leistung gebracht und so ein bisschen sagen, sie zurückgeben, dass die dich auch toll finden. Deswegen war es auch eine super coole Auszeichnung. War echt ein schöner Abend und hatte echt die ganze Jahr auch nochmal so rückblickend sehr, sehr positiv in Erinnerung. Wo man dann auch oft sich nochmal so kneifen muss und sagen muss, ja, krass, dass es alles nur ein Jahr war und auch jetzt bin ich in den Top 10 schon von PTO-Ranking, wo ich da jetzt auch reinkam, hat auch der Manager und Trainer mal gesagt, krass, dass wir eigentlich seit einem Jahr so richtig zusammenarbeiten als Team. Also wir sind sehr eng, mein Trainer und mein Manager, dass wir da so das schon erreicht haben und dass man das nicht selbstverständlich sehen darf, sondern halt immer wieder, ja, ist sehr gut, was wir erreicht haben, wir wollen noch mehr erreichen, aber dass man halt einfach mal rückblickend sagt, cool, wie weit wir schon gekommen sind.
Ja, das ist ja das eine. Das andere ist ja, du hast es schon gesagt, wenn man dann so einen Erfolg hatte, dann hat man ja dieses kleine Fadenkreuz auf dem Rücken, ne? Das weißt du ja selber, ja. Dann wollen dich erstmal alle schlagen, ja. Das ist ja finde ich schon einfach eine andere Herangehensweise, ne? Weil du bist im vergangenen Jahr als der junge Hungrige, der die alle gejagt hat, in die Rennen reingegangen. Ja? Jetzt gehst du jedes Mal rein und wirst vorgestellt, das ist der Weltmeister 70.3. Das ist was ganz anderes, ja, das verändert ja auch was. Einmal kurz für euch, ihr Lieben, zu Hause, PTO-Rennen, T100, PTO, Professional Triathlon Organization, ist praktisch eine Organisation, die mal entstanden ist als quasi internationale Gewerkschaft der Triathlon-Profis, hat sich jetzt ein bisschen verändert, veranstalten selber Rennen, eine große Serie zum ersten Mal aufgelegt in diesem Jahr, die T100-Rennen. Und im Prinzip muss man sich ein bisschen committen, dass man entweder diese T100-Serie macht, die entsprechend viele Rennen auf dem ganzen Globus hat, oder die Ironman-Serie macht. Das zu mischen ist nicht ganz einfach von den Terminen her. Deine Orientierung, aber kannst mich gerne korrigieren, Rico, ist ja eher noch Richtung Mitteldistanz. Also da ist T100, das ist halt orientiert an der Streckenlänge, eher ja für dich gebaut letztlich. Ja, man kann da insgesamt mehr Rennen machen als jetzt Langdistanz. Ja. Und die Ironman-Serie ist eine Mischung aus Halbdistanz- und Langdistanzrennen. Das ist halt ein anderer Fokus. Ja. Also beispielsweise Patrick Lange geht in diesem Jahr den Ironman-Weg. Ja, und da muss man sich jetzt ein bisschen entscheiden. Finde ich jetzt für die Szene noch nicht ganz ideal, weil ich glaube, es wäre besser, wenn das alles in einem zusammenhängenden Kontext wäre. Aber das sind halt die Häutungsprozesse in so einer Sportart, die ja immer noch sich sehr, sehr dynamisch entwickelt. Ja, deshalb hast du ja relativ viele Rennen, diese T100-Rennen in diesem Jahr. Ja, und wie ist das jetzt, wenn du da jetzt stehst, ja, und erstmal gesagt wird, and here is Rico Bogen from Germany, the world champion.
Ja, ja. Ja, schon sehr cool. klar, jetzt gewöhnt man sich auch schon öfter dran, aber klar, man hat viel mehr Druck jetzt in Ironman Le Sable, oder 70.3. Le Sable war ich das erste Mal mit Startnummer 1 auch am Start und ja, war für mich sozusagen, weil die Jungs rennen, also hat ja jetzt nicht von mir selbst nicht ganz so viel Druck, dass ich jetzt auf jeden Fall ganz vorne sein muss, aber klar war auch viel mehr Aufmerksamkeit, die Pressekonferenzen davor. Aber ja, ich sehe es immer als schöne Anerkennung, da so aufgerufen zu werden und mache mir da jetzt sozusagen von aus jetzt nicht ganz so viel Druck, dass ich da jetzt immer alle Rennen gewinnen muss. Das ist einfach in unserem Triathlon-Sport heute nicht mehr möglich, weil einfach die Leistungsdichte so eng geworden ist und sehr gut für einen Sport ist, weil es einfach zeigt, dass der Sport interessant ist, dass viele da einsteigen wollen und die junge Generation drückt halt drauf, dass dann halt es einfach so viele dazu kamen und ich denke jetzt auch nach Olympia wird es nochmal viele geben, die von der Kurzdistanz nochmal auf die Mitteldistanz und Langdistanz wechseln. Also ist schon sehr ja, interessant jetzt gerade, wie sehr dicht es ist und mit der T100-Serie ist halt nochmal so eine extra Serie entstanden, wo halt auch ganz gute Preisgelder ausgeschüttet werden, wo halt auch nochmal mehr Anreiz für viele dazugekommen ist. Ja, da will ich auch rein und weil da halt nur die 20 Besten in diesem PTO-Ranking dabei sein können, wollen halt alle die Rennen machen, damit sie halt da hochkommen. Deswegen, ja, sind halt derzeit alle Rennen sehr, sehr voll. Also wenn da solche 70.3-Rennen mit 50, 60, am Anfang waren sogar 80 Profi-Triathleten dabei waren, dass da, wenn man mal die Listen von 2016, 18 schaut, dann waren immer so 20 Profi-Athleten dabei. Also sieht man schon, dass es halt sehr, sehr viel mehr Triathleten werden und das ist halt einfach die richtige Entwicklung und ja, freue mich einfach, dass ich gerade da mitmischen kann, dass ich damit dabei bin und ja, will mir da jetzt aber auch nicht so viel Druck machen, dass ich da jetzt jedes Rennen da ganz vorne sein muss, sondern sehe sozusagen eher als Ehre dann so immer so vorgestellt zu werden als Weltmeister, ja. Und genau, da bei der T100-Serie sind halt, da sind noch sehr, sehr viele gute Athleten dabei, die halt auch schon alle vier erreicht waren, da war ich am Anfang auch eher eigentlich einer der kleineren sozusagen Underdogs und jetzt mit meinem dritten Platz in San Francisco werde ich ja wahrscheinlich auch wieder jetzt mehr Aufmerksamkeit dort auch bekommen. Ja, aber dort war ich, sind dann trotzdem so viele gute, auch Magnus Dietleff, der ja immer mit dabei ist, der Challenge Rot jetzt zum dritten Mal in gewonnen hat mit der Weltjahresbestzeit jetzt zum zweiten Mal, also es sind einfach extrem viele gute Athleten, dann man kann jetzt einfach nicht mehr sagen, ja, ich brauche alle Aufmerksamkeit oder ich habe einen Druck nur auf mich, weil ich alles reingewinnen muss, weil es einfach nicht so ist, weil es so viele gute Athleten gibt. Ja, deswegen versuche ich einfach immer mein Bestes zu geben und immer vorne möglich rauszukommen.
Gut, aber sagen wir mal so, das klingt jetzt ein bisschen so, als würdest du da so irgendwo im Mittelfeld rumdaddeln. Ganz so ist es nicht. Ne? Weil erstens haben wir ja gehört, du kommst vom Schwimmen. Das ist inzwischen noch viel wichtiger als vor 4, 5, 10 Jahren. Weil du musst inzwischen ja auch sehr schnell in der Mitteldistanz schwimmen können, sonst bist du einfach zu weit weg auf dem Rad. Zweitens, du bist ja jetzt doch einer der größeren Athleten. Du kannst schon auch ordentlich Watt treten, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du permanent abgestellt wirst, ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, warst du in Les Sables auch beim Laufen irgendwann der Führende, ne? Also sagen wir mal so, du bist jetzt nicht im Mittelfeld bei der Mitteldistanz unterwegs, so ist es nicht, ne?
Nee, also ich bin ja schon eher ein Athlet, der immer gerne einen Vollgas gibt und wenn es da hinten raus nicht wird, dann gehe ich eher hoch und dann habe ich halt das Rennen dann nicht gewonnen. Aber habe sozusagen davor alles versucht und gehe jetzt nicht so defensiv ran. Deswegen bin ich eigentlich auch recht gut für die Sponsoren, weil ich halt eigentlich fast immer vorne rauskomme, dann halt immer in der ersten Gruppe mitfahre und halt sehr viel Bildschirmzeit habe. Also und gibt ja manche, die jetzt dann nur am Ende dann vorgelaufen sind und dann am Ende dann doch gewonnen haben, aber nur die letzten 10 Minuten, sage ich jetzt mal, vorne waren, weil sie vorgelaufen sind. So einer bin ich jetzt eher nicht, sondern ich bin eigentlich immer vorne mit dabei und in Les Sables halt das Ziel, sehr schnell anzulaufen, war die ersten 12 Kilometer da mal 3 Sekunden weg und dann hinten raus war der Muskel ja doch schwer und weil ich dann nicht getabelt hatte für das Rennen, sondern direkt aus der Höhe runterkam und aus dem Training hat es halt hinten raus jetzt nicht mehr gereicht, aber an guten Tag hat es dann auch wieder gereicht, aber ja, ich habe es dann sozusagen erstmal versucht und dann wurde es dann, sag ich mal, dann doch nur der vierte Platz, aber ja, ich bin halt eher einer, ich versuche es halt eigentlich immer und versuche so lange wie möglich immer vorne mit zu sein, meistens unsere Taktik ist auch, mein Trainer immer vorher, ja, schau nicht unbedingt auf die Wattwerte, sondern fahr einfach mit der Spitze mit zu sagen, und wenn es locker wird, dann greif selber an. Also wenn ich bin jetzt nicht einer, der sagt, ah Mist, jetzt bin ich über meinen Wattwerten, jetzt muss ich abfallen lassen, sondern ich bin so einer, ja, ich versuche so lange wie möglich vorne dran zu bleiben. Und deswegen ist das halt ja, gefalle ich auch, glaube ich, auch vielen Leuten, weil ich einfach immer aggressiv bin und immer die Rennen spannend treibe und einfach vorne mit oft dabei bin, ja, oder lange im Bildschirm, ja.
Ja, und solche Typen braucht jeder Sport im Prinzip, für die Fans natürlich auch. Du bist ja, haben wir vorhin schon gesagt, ganz am Anfang erst, das fiel noch vor dir. Deswegen, klar, haben wir dieses Jahr wieder eine 70.3 WM. Da nehme ich mal an, ist das Ziel relativ leicht zu erraten. Nichtsdestotrotz, nimm uns vielleicht mal noch mit, was sind denn deine Ziele? Und zwar, klar, gerne für diese Saison, wobei das ist, glaube ich, relativ erwartbar, aber vielleicht auch mittelfristig, langfristig, was willst du alles im Triathlon-Sport noch erreichen? Da gibt es ja bei euch durchaus Möglichkeiten in verschiedenste Richtungen. Klar, Hawaii ist für viele Triathleten irgendwann mal natürlich ein großer Traum. Aber ich habe im Vorfeld bei meiner Recherche auch einen Artikel gefunden, wo ein anderes großes Ziel genannt wurde. Ich glaube, deine Schwester hat ein ähnliches Ziel. Das findet beispielsweise auch gerade diesen Sommer mal wieder statt.
Ja, genau, also für die Saison, ja, die 70.3 WM ist dann erst im Dezember in Taupo, also Neuseeland, erst sehr spät, aber genau da ja, gehe ich auch wieder mit dem Ziel ran, da ganz vorne zu sein. Sieg kann man jetzt nicht unbedingt als Ziel festlegen, weil man nicht weiß, wie die anderen sind, aber auf jeden Fall mein Bestmögliches da. Und es kommen halt auch viele Gute jetzt mit Hayden White, Martin van Rio, Leo Berger, halt viele, die jetzt Olympia gerade machen und danach dann jetzt direkt noch die Mitteldistanz machen, also sind auch echt sehr, sehr, sehr viele, die halt sehr, sehr schnell laufen können und da ist halt immer so, ja, mal sehen, wie gut sie jetzt alleine Rad fahren können, weil Kurzdistanz halt immer mit Gruppe fahren, da ist halt noch einfacher hinten drauf zu laufen, als wenn du vorher schon, sag ich mal, 2 Stunden Hardrad gefahren bist, aber genau da halt schon auch wieder sehr weit vorne sein und davor ist halt noch die T100-Serie, wo ja dann auch ein End-Ranking gibt, wo ja 4 Rennen in Punkte gezählt werden und dann sagen in das Ranking reinkommen. wo im November dann auch nochmal das Grand Final irgendwo in den arabischen Staaten ist. Da steht dann im November auch nochmal so ein Highlight an, wo ich jetzt mit meinem ersten, mit meinem dritten Platz auch schon gute Punkte gesammelt habe und dann auch versuche in dem Ranking vorne mit dabei zu sein. Also da ist eigentlich so Top 5 schon das Ziel, in dem Endranking zu sein. Und dann in den nächsten Jahren kann man da ja auch jetzt Weltmeister sagen, in der Distanz sein, ist ja auch noch ein Ziel, was ich erreichen will. Das ist ja ein, jetzt der offizielle Langdistanz-Weltmeister mit World Triathlon, also eigentlich den Kurzdistanz zusammen. Ja, deswegen ist es auch ein offizieller Titel. Genau das noch erreichen und in den späteren Jahren dann halt auf die Langdistanz gehen, ob es dann auf Hawaii ist oder irgendwo anders, müssen wir sehen. Klar würde ich gerne auch mal auf Hawaii starten, einfach um den Mythos auch mal da erlebt zu haben. Und ja, da will ich dann auch versuchen, mal da noch Weltmeister zu werden, sagen, auf allen Strecken mal da Weltmeister zu sein, wäre schon echt sehr cool, wo ich dann sehr zufrieden wäre. Und das, das mit der meiner Schwester angesprochen, dass wir da mal ein Interview gegeben hatten, dass wir mal im Team Rally bei Olympia dabei sein wollen.
Das ist halt so. Du weißt genau, was ich angespielt habe. Genau, ja, richtig.
Ja, ja. Das ist sowas, ja. Viele fragen jetzt auch, ob ich eigentlich bei Olympia dabei bin. Es ist halt so bei Triathlon, dass halt die Mitteldistanz halt eine andere Distanz ist als die olympische und ein anderes Punktesystem ist. Sagen, bin ich jetzt als, dann als Weltmeister auf der Mitteldistanz nicht bei Olympia dabei. Deswegen ist das jetzt für 2024 ist in Paris auf jeden Fall, bin ich jetzt nicht dabei und 28. Ja, also ob ich jetzt wirklich zu der Kurzdistanz zurückgehe, jetzt gerade derzeit eher nicht, weil es halt ein ganz anderes System ist, da kannst du nicht mehr die Mitteldistanzrennen starten, weil du dann nochmal nach Afrika einen ganzen Weltcup dort mitmachst. Also beides ist eigentlich nicht möglich, weil ja halt schon die Mitteldistanzrennen so viel sind. Ja, was ich mir jetzt irgendwie so mal ausgemalt hatte, weil jetzt seit die T100 so nah wieder mit der World Triathlon zusammenarbeitet, dass wir jetzt auch in diesen Listen von World Triathlon drinnen sind und die ganzen Startlisten so aussehen wie Kurzdistanz, ob da nicht irgendwann Olympia vielleicht dann auch die 100 Kilometer Distanz ist. Also so, das wäre so, so mein Traum, wie ich nochmal zu Olympia kommen kann gerade, wenn die halt sozusagen nochmal eine lange Distanz aufnehmen. Ja, wird mal sehen, ob es jetzt sagen dann so zuschauerfreundlich wird oder dass dann Olympisch ja auch sagt, ja, warum nicht auch noch so eine lange Distanz, weil es finde ich ja eigentlich auch zum Triathlon mit dazugehört. Also wenn man jetzt so die normale Bevölkerung sagt, fragt, dann ist ja eigentlich eher mal Langdistanz, was sie mit Triathlon verknüpfen. Deswegen würde ich sagen, könnte auch Sinn machen, so eine Langdistanz noch aufzunehmen. Aber da habe ich natürlich keinen Einfluss oder so. Aber das sehe ich so als kleinen Weg noch zur Olympia zu kommen.
Also das ist ja eine künstliche Distanz, die da irgendwann erfunden wurde, die olympische Distanz. Ne? Das ist ja eigentlich auch nicht so ganz typisch für das, was Triathlon tatsächlich auszeichnet, weil es eine Überpointierung des Schwimmens tatsächlich ist im Vergleich zu den anderen Distanzen. Weil das Schwimmen hat einen viel größeren, eine viel größere Länge in Relation zu den anderen Längen als bei den anderen Distanzen. Ne, bei 1500 Meter zu 40 zu 10 ist ja was anderes als 2 Kilometer zu 90 zu 21 oder dann nachher 3 Kilometer zu 180 und Marathon. Das sind nachträglich gestaltete Formate. Ich hätte eigentlich sogar noch einen anderen Ansatz. Gar nicht, dass es eine zusätzliche längere Distanz gibt, sondern dass man tatsächlich den Charakter und das Wesen von Triathlon, und das ist ja eben nicht diese kurze Auseinandersetzung, sondern eigentlich eine Ausdauer, eine lang andauernde Geschichte, dass man also den Charakter des Triathlons viel stärker repräsentiert, wenn man zum Beispiel eine Mitteldistanz machen würde, die ja jetzt auch vom zeitlichen Aufwand nicht so viel länger und mehr ist als eine olympische Distanz. Ja, weil das ist natürlich auch immer so eine Frage, ja, wie passe ich das logistisch in so ein Monster-Ding wie Olympia rein? Was muss man dafür haben? Was muss man sperren? Wo schwimmen die? Wo Radfahren die? Schwimmen in der Seine, Thema kennen wir, ist jetzt schon ein großes Thema seit Jahren ja letztlich. Aber das ist ja dann für jeden Ausrichter, ja, also wo mache ich diese Outdoor-Sportarten? Ne? Das muss ja dann halt irgendwo in so eine Stadt halt auch reinpassen. Ich hätte jetzt mal gesagt, in Los Angeles wird sich was finden und in Brisbane würde sich auch was finden. Aber das sind natürlich sehr intensive Ränkespiele, die da halt auch zwischen den Verbänden, den Organisatoren im IOC stattfinden. Das ist das Lieblingsthema von Philipp, der da sich sehr gerne in Zukunft auch mal als Funktionär einbringen möchte. Nein, sicher nicht.
Nee, da habe ich in meiner aktiven Laufbahn auch zu viel schon mitmachen und erleben dürfen. Also Gott im Himmel, da beneide ich die aktiven Athleten nicht mehr, die sich mit sowas teilweise noch umschlagen müssen. Ist nochmal eine andere Geschichte.
Sag mal, weil wir deine Schwester ein paar Mal nur so am Rande erwähnt hatten, ihr macht ja schon so ein Familiending, ne? Also erstens, ist die Bogens ist in Leipzig schon eine Marke, ne? Dann taucht ihr auch mal so im Winter als gesamte Familie mal so bei einem Lauf auf und lauft dann halt alle da, ne? Das ist schon auch so ein Family-Business, ne? Was ist das? Was macht das aus? Was ist das für eine familieninterne Geschichte und sicher auch kleine Konkurrenz mit deiner Schwester?
ist schon richtig, dass wir in Leipzig schon sehr bekannt sind und wenn wir alle am Start sind, auch immer alle Bogen sind auch wieder am Start. Es ist einfach was Besonderes, dass die ganze Familie bei den Wettkämpfen dabei ist und zwischen mir und meiner Schwester jetzt nicht unbedingt Konkurrenz denken, weil ich jetzt doch schon deutlich stärker bin. Und sie macht auch profimäßig Triathlon. Also klar, in den jungen Altern war sie halt immer noch besser, was mir dann einfach den Einstieg in Triathlon halt oder in den Sport, also meist der Jüngere will dann alles machen, was die Ältere macht und ich wollte dann halt schon eher schwimmen gehen und alles sozusagen mitmachen und weil sie jetzt 2 Jahre älter ist und die Frauen meist im jüngeren Alter auch schon mehr körperlich weiterentwickelt sind, habe ich sie glaube ich erst mit so 10 oder 12 Jahren erst überholt oder wurde dann so langsam besser und dann konnte man natürlich auch viel zusammen trainieren. Radausfahrten machen wir jetzt eigentlich auch oft jetzt noch gern zusammen, da man halt einfach im Windschatten hinten drin fahren kann. Da geht es eigentlich immer noch gut. Laufen ist halt ein bisschen schwerer. Da ist halt dann der Unterschied dann doch ein bisschen zu groß. Sie hat jetzt ja ein Kind bekommen. Nach 2 Tagen nach der WM hat sie ein Kind bekommen, wo ich jetzt dann auch mal mit dem Kind unterstütze oder dann mal mit dem Kinderwagen laufe, wo es dann zumindest auch geht, dass ich dann da durch den Kinderwagen ein bisschen langsamer bin, deswegen gehen dann die Lockereinheiten auch schon zusammen. Haben halt einfach sehr viel zusammen gemacht und sie war eigentlich immer an meiner Seite. Also wir waren zusammen in Nürnberg, waren halt zusammen in der Wohnung, die ganzen Wettkämpfe sind wir zusammen hingereist, was halt einfach schöner ist. Jemanden dabei zu haben, wenn man irgendwie nach Afrika da auf dem Flughafen ist und dann kommt da der Flug irgendwie zu spät oder man muss irgendwas umbuchen, dann ist viel schöner da zu zweit zu sein als alleine. Also wir haben da echt alles zusammen durchgemacht und jetzt in St. Moritz ist sie auch mit und trainiert hier. Also bei ihr ist es eher so sagen, dass ich jetzt gerade durch den Weltmeistertitel sagen, diesmal besser bin, sonst war sie eigentlich immer, sagen in ihren Frauenkategorie besser und jetzt strebt sie sozusagen auch danach und ist jetzt ein bisschen mehr auf die Mitteldistanz nach der Geburt gewechselt, weil sie halt gesehen hat bei mir, ja, dass das auch sehr viel Spaß machen kann und hat jetzt auch in Swansea nächstes Wochenende nochmal einen Wettkampf auf 70.3, also jetzt war ich sozusagen mal einer, der schon ein bisschen weiter vorne war, wo sie nachgestrebt hat und sonst war es meist, dass ich nach ihren Erfolgen gestrebt habe, aber es war halt eher kein Konkurrenzdenken, sondern immer eher eine Freude zu sehen, dass bei dem anderen gut läuft und dass wir halt so viel wie möglich zusammen machen. Und zwischen meinen Eltern ist es eher so, dass meine Mama und Papa ganz ganz gute gleiche Niveau haben beim Laufwettkämpfen dann immer, wenn Mama gewinnt, dass dann immer so ein bisschen gestachelt wird, hast dich von deiner Frau abziehen lassen. Da ist eher ein bisschen mehr Konkurrenzdenken als bei uns, ja. Aber sie machen natürlich auch gerne zusammen den Sport, aber beim Wettkämpfen versuchen sie immer vorne zu sein.
Ja, aber es bleibt dabei, das ist ja schon eine coole Situation, ne? Also dass man mit seinen Eltern gemeinsam an der Startlinie stehen kann, ja. Also das gibt ja irgendwie einen anderen Rückhalt, als wenn man den nur in An- und Abführung auf der Tasche legt, oder?
Ja. Also, ich bin da sehr dankbar, dass das so ist. Und sie haben es halt auch sehr lange unterstützt. Und ich glaube, sie haben halt den Sport auch so sehr unterstützt, weil sie halt selber auch Sport machen und das sagen, verstehen, wie hart das da ist und halt auch selber gerne machen. Und wenn du jetzt ja Eltern hast, die jetzt eigentlich sich gar nicht versponsorisieren und eher sagen, ja, warum gehst du nicht, warum machst du keinen richtigen Beruf, warum gehst du nicht direkt in eine Bank oder sowas, oder dann würden die, glaube ich, auch Sport nicht so lange fördern. Dann würden die sagen, nee, warum sollen wir dir jetzt noch was zahlen, machen ein richtiges Studium und so. Also ja, deswegen ist das schon sehr gut, wie es jetzt kam und immer wieder schön, wenn's denn so ist. Auch jetzt in St. Moritz waren sie halt mal 2 Wochen hier. Sie machen es dann mal als Urlaub, sage ich mal so, aber da trainieren sie halt sozusagen mehr als zu Hause, weil sie halt ja immer hier Zeit zum Training haben.
Auch Trainingslager,
ja.
Oder?
Ja, bei denen ist immer Urlaub, Trainingslager, aber früher waren halt auch mal, dann sind wir halt nach Mallorca dann als Urlaub sozusagen gefahren, aber dann war es halt immer mal Training mit den Eltern, also was echt sehr, sehr schön ist und ja, kommt, glaube ich, nicht so häufig vor, aber ich finde es sehr cool.
Ja, großartig. Also, da wir wissen, dass du heute noch eine ausgiebige, lange Radrunde planst und uns schon fast 1,5 Stunden deiner Zeit geschenkt hast, sagen wir hier stellvertretend für alle, die hier zuhören, vielen, vielen Dank, Rico, für deine Zeit heute, für die tollen Einblicke, die sehr offenen Einblicke. Das ist auch nicht selbstverständlich und freut uns, dass du das alles mit uns geteilt hast. Wir wünschen dir viel Erfolg, nicht nur für diese Saison, sondern auch für alles, was noch vor dir liegt. Wir werden das auf jeden Fall aus der Ferne verfolgen. Ralf vielleicht manchmal nicht aus der Ferne sogar, sondern aus der Nähe gegebenenfalls in der Triathlon-Welt. Und wir haben dich nach wie vor im Blick. Also wir gegebenenfalls kommen wir gerne nochmal mit einer Anfrage hier auf dich zu, dich wieder einzuladen. Vielen lieben Dank dir auf jeden Fall schon mal dafür. Und ja, Ralf, was liegt dir noch auf dem Herzen?
Ja, nicht, dass wir es verpasst haben. Wann ist der Marathon? Hatte ich jetzt in der Aufzählung von den Saisonzielen und den mittelfristigen Zielen noch nicht gehört?
Marathon weiß ich nicht. Und auch die Langdistanz will ich mich jetzt noch nicht festlegen. Also ich weiß, dass ich es irgendwann machen werde, aber da jetzt gerade so viel Rennen auf der Mitteldistanz sind und mit den T100-Rennen, will ich mir jetzt nach keinem Jahr da mich festnageln, aber ihr werdet mich irgendwann mal sehen und ja.
Würdest du denn vorher, also das machen ja ganz viele Triathleten nicht, ja, würdest du vorher ein Einzelmarathon laufen wollen, einfach um ein Gefühl zu kriegen, oder sagst du, also du trainierst ja jetzt schon mit so einem Umfang, also dass du physisch und von der Belastbarkeit einen Marathon aushältst, ist ja gar keine Frage, ja. Es geht ja eher darum, was macht das, wenn man auf Wettkampftempo so lange läuft, ja. Also würdest du das eher vorher ausprobieren wollen, oder sagst du, nee, wenn ich lange Läufe mache, dann passt das schon auch in einem Langdistanz-Triathlon dann irgendwann mal?
Ja, müssen wir mit meinem Trainer nochmal genauer drüber sprechen, das hat man jetzt noch nie drüber gesprochen, aber von meiner Erfahrung würde ich sagen, ich bin schon eher ein Athlet, der auch gerne Laufwettkämpfe macht. Also im Winter bis April gibt es auch einen Leipziger Marathon.
Genau.
Da könnte ich mir schon vorstellen, dass ich mal vor meiner ersten Langdistanz einfach mal einen Marathon schon mal gelaufen bin. Also ich kann mir schon vorstellen, ja, das einfach mal gemacht zu haben. Und ich denke, es wird auch hinten raus sehr hart, also ja, also wenn man dann ja so ein gutes Tempo hat und dann ab 30 Kilometer, also bis jetzt war mein längstes Mal da letztes Jahr in Ibiza, habe ich ja die Langdistanz-Weltmeisterschaft, da waren es irgendwie 30 Kilometer laufen, da war man so mit längster Lauf und da wurde es auch schon hinten raus sehr, sehr hart und deswegen ist, glaube ich, für eine Langdistanz als Vorbereitung schon auch echt gut, wenn du einfach mal vorher einen Marathon gemacht hast. Also ich kann es mir vorstellen, aber müsste ich nochmal genauer mit meinem Trainer sozusagen durchsprechen.
Ja, das muss ja auch irgendwo dann reinpassen in eine Gesamtsaison, ne? Also vielleicht macht man gar nicht eine große Vorbereitung, sondern macht das eher als eine Trainingsorientierung, ja. Aber das ist ja auch ein bisschen dein Markenzeichen, dass du tatsächlich ja auch gerne Laufwettbewerbe machst, ne? Und dass du dann nicht sagst, oh nee, das ist vielleicht nicht meins, lass mal aus dem Triathlon raus, gestaltet sich das dann schon. Sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Also wir gucken jetzt dann immer beim Dresden-Marathon in die Startlisten. Ne? Das, nicht, dass du da plötzlich mal stehst. Ne? Oder irgendeine Familiengeschichte da passiert. Ne? Ja, Leipzig, klar. Ne? Also gibt es ja beides. Ja, ne? Dresden gibt es ja auch. Ja.
Ja, es gibt auch Dresden. Ja. Nee, ja, genau. Also ich bin einer, der die Laufwettkämpfe gerne macht, als Vorbereitung. Deswegen könnte es sein, ja.
Genau. Super, Rico. Und, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Geh raus, ärger die Leichtathleten, aber nicht zu dolle. Ja, lass dich von denen nicht nerven. Ja, bestell schönen Gruß an alle. Ja, sollen sie ein bisschen zusammenreisen. Paris fängt bald an. Ja, keinen Quatsch mehr machen. das Übliche, ne? Du weißt schon, ja. Ja. Und wir wünschen dir natürlich für die nächsten Dank, Rennen. Dabei. Ja, sehr gerne, ne? Für die nächsten Rennen gute Beine hinten raus, ne?
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. War ein Podcast, bei dem ich gerne dabei sein wollte. Und jetzt habe ich das auch geschafft und hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, Ralf, hoffe ich doch mal, dass du mich dann irgendwann mal als Moderator interviewen kannst nach einem guten Rennen. Ja.
Das sehr gerne, so sehr, sehr gerne. Ja.
Das klingt nach einem guten Plan auf jeden Fall. Ja, dann, ihr Lieben zu Hause, die hier zugehört habt, wir wünschen euch natürlich auch ein famoses Wochenende. Viel Spaß bei euren vielfältigen sportlichen Aktivitäten. Passt auf euch auf und dann hören wir uns wieder wie gewohnt in der nächsten Woche. Gut, ciao, ciao.